Eine Frage, die ich habe, sollen wir uns kurz vorstellen? Wer wir sind, warum wir uns qualifiziert dafür
finden. Weiß ich nicht, ob das gut geht.
Nimmt der schon auf?
Der nimmt schon auf.
So. Leon und Eva, alles ist Content.
Jetzt bin ich anwesend.
Hallo, hallo und willkommen. Ihr hört den Horrorling Podcast. Hier geht's um Horror, Filme und Games. Ich bin Marieke, neben mir sitzt Leonie und für unsere allererste Folge sprechen wir über Silent Hill. Bevor es losgeht, könnt ihr uns direkt auf Instagram folgen, @horrorlingpodcast und natürlich findet ihr uns und unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt.
Das ist absolut, das ist 100% die Wahrheit.
Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Wir sprechen über Silent Hill. Das Game ist ein Survival-Horror-Game, entwickelt von Konami und herausgegeben 1999. Es hat diverse Nachfolger und Spin-offs gespawnt, in der Hauptrolle insgesamt 8 Spiele, 2012 davon das letzte.
Echt? Wow.
Laut Wikipedia.
8 Jahre her. Echt?
Wow. Willst du das fact-checken? Willst du mich fact-checken? Bitch.
Ja, absolut. Das werde ich nicht fact-checken, Bitch.
Na, mach mal.
Ich habe doch heute noch irgendwas. Ich bin so alt.
Ja.
Ja.
Mit der Veröffentlichung reitet Silent Hill auf der Welle der Survival-Horror-Games, die 1996 von Capcoms Resident Evil ausgelöst wurden.
Ey, du hast krass recht. Da kann ich übrigens nichts zu sagen. Das habe ich bis heute nicht verstanden und da bin ich auch nicht qualifiziert, drüber zu reden.
Ja, aber wofür bist du qualifiziert? Ey, über Silent Hill zu sprechen, Entschuldigung.
Also, ich bin gleichzeitig total qualifiziert. Und dann auch gar nicht qualifiziert, weil ich erstens alle Spiele gespielt habe und die ersten 3 auswendig kenne. Mhm. Aber glaube ich nicht das akademische Feingefühl habe, mich tiefer damit auseinanderzusetzen. Das ist einfach, finde ich, coole Spiele, das sind coole.
Ja, aber das reicht ja auch erstmal hin.
Perfekt. Nee, aber weil ich finde, Resident Evil und Silent Hill sind völlig unterschiedliche Spiele, aber ich habe Resident Evil auch nie gespielt und ich glaube, deswegen kann ich das nicht verstehen. Das ist offiziell anerkannt als Resident Evil hat das angefangen, das ist ein Survival-Horror-Ding und ich weiß, die haben gleiche Faktoren wie du schießt mit einer Waffe auf Monster und du musst Rätsel lösen und es ist Survival-Horror. Aber von dem, weil die Spiele leben ja so von ihrem Feeling und ihrer Atmosphäre und das, was sie sind, das sind zwei völlig unterschiedliche Spiele. Also Spiele nicht, aber von der Story her und allem.
Ja, aber das ist ja wie wenn du zum Beispiel einen Film hast, der dem gleichen Genre zuzuordnen ist. Also beispielsweise jetzt Halloween Freitag der 13. sind beides Teenie-Slasher, aber sind halt komplett unterschiedlich.
Aber die Leute vergleichen diese beiden Spiele
miteinander. Ja, natürlich vergleichen
sie das. Das finde ich immer so verrückt.
Weil sie halt eben mit 3 Jahren Unterschied quasi rausgekommen sind, weil sie beide wegweisend für das Genre gewesen sind. Okay. Weil sie beide wahrscheinlich auch Einflüsse auf andere Spiele hatten, die danach gekommen sind.
Genau, und deswegen meine ich, bin ich qualifiziert. In dem einen bist du ein Member von einem SWAT-Team, das auf Zombies ballert, und in dem anderen bist du so ein Typ und schießt auf Monster oder Haut. Und ich denke mir, okay, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. In dem einen geht es um Dämonen, in dem anderen um Zombies, das ist doch nicht dasselbe.
Na,
siehst du? Das ist mein Punkt.
Genau.
Ich weiß aber es ist allgemein anerkannt, dass Resident Evil die Mutter der Survival Horror Games ist und
ganz Silent Hill.
Danach kam nur anders.
Ja, vielleicht müssen wir noch darüber sprechen, was halt wirklich Survival ist.
Ja. Also logischerweise würde ich ja sagen, weil du versuchst zu überleben. Und das würde ja bedeuten, dass du es in anderen Spielen vorher nicht getan hast. Aber da fehlt mir das Wissen zu Videospielen der 90er.
Um Gottes Willen, da bin ich halt auch überhaupt nicht.
Genau. Also, lassen wir das weg.
Filme der 90er, andere Geschichte.
Spiele der 90er.
Aber wo wir gerade schon von Filmen reden, wir wollen heute das Spiel Silent Hill mit dem Film Silent Hill vergleichen. Der Film hat die Tagline Willkommen in der Hölle und erschien 2006 unter der Regie von Christoph Gans. Franzose. Oder auch Christoph Gans. Man weiß es nicht genau.
Ja, Gans.
Gans. Der unter anderem für Pakt der Wölfe bekannt ist, 2001. Hast du ihn gesehen? Ja, es ist ein Horror-Thriller. Es ist ein Werwolf-Thema. Das greift die Geschichte von der Bestie von Gévaudan auf.
Hey, warte. Geht's da um Werwölfe in Frankreich?
Jein.
Dann kenne ich die Story vielleicht. Ich wollte gerade sagen,
wenn du die Story kennst du bestimmt.
Meine Antwort wird wohl vorherrschend Nein sagen, wenn du mich nach Filmen kennst. Mhm. Aber vielleicht kenne ich die Story.
Nein, es geht darum, dass ich weiß nicht, wann es war. In einem kleinen französischen Dorf, Gévaudan, oder der Region Gévaudan, halt ganz viele Leute und vornehmlich halt eben junge Mädchen und Frauen getötet aufgefunden worden sind, also richtig regelrecht abgeschlachtet.
Genau.
Und die vorherrschende Meinung ist halt damals gewesen, wie 1600 Knips, 1700 Knips, ich habe keine Ahnung, dass es halt ein Häkchen Werwolf gewesen ist, weil die Leute halt eben angeblich auch sowas gesehen haben, aber das wirklich herauszufinden, ob das wirklich so war, ist halt relativ schwierig. Und in dem Film geht es halt darum, und da wird halt eben das mit aufgegriffen, war es halt doch eventuell ein Mensch, war es vielleicht doch ein großer Wolf, war es vielleicht was Übernatürliches wie ein Werwolf oder halt eben auch nicht. Der Mann hat aber eben auch Erfahrungen damit, fantastische Themen aufzugreifen. Er ist nämlich tatsächlich auch der Regisseur von Die Schöne und das Biest gewesen von 2014. Also Verwandlungsthematik.
Daumen hoch. Was für ein Resümee.
Ja, oder? Und das sind halt auch alle seine Filme. Silent Hill, Pack der Wölfe und Die Schöne.
Ich glaube, der Mann hat vielleicht einen Fetisch.
Meinst du?
Der versucht auszureden.
Man weiß es nicht genau.
Nein.
Direkt erstmal geblockt von Christoph Gons. So nicht, Fräulein. Der Film hatte insgesamt ein Budget von 50 Millionen US-Dollar.
Und hat jetzt?
Ja, Silent Hill.
50 Millionen?
Also, die Schöne und das Biest wahrscheinlich schon mehr. Ja, es geht so. Also, er hat auf jeden Fall weltweit über 97 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt, was tatsächlich gar nicht so viel ist. Also, im Vergleich. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um A Quiet Place und ich glaube, A Quiet Place hat insgesamt 150 Millionen.
Guter Film. Alle Proben.
Ja.
Krasinski for Life und so.
Erstens das, zweitens ist der zweite Teil tatsächlich verschoben worden. Hast du das mitgekriegt?
Nee, hey, what?
Der sollte rauskommen, ich glaube am 20. Was haben wir im März?
Also auch nicht wegen Corona.
Natürlich wegen Corona.
Ja, klar. Warum wegen nochmals Corona?
Es ist übrigens März 2020.
Ja. In Deutschland ist Hightime Corona.
Ja.
Wie blöd.
Fledermausgrippe. Silent Hill hat 6,5 von 10 Sternen auf IMDb. Warum auch immer?
Ist das von 10?
Von 10. 6,5 von 10 Sternen auf IMDb.
Ich glaube, weil die Leute dumm sind.
Nein, wahrscheinlich aus genau den Gründen, worüber wir gleich noch sprechen werden.
Okay.
Die Handlung ist angelehnt an Silent Hill 1, also an das Spiel Silent Hill 1. 2012 folgte dann...
Das ist doch kacke. Mit dem Beisatz angelehnt kannst du echt mit allem wegkommen.
Ja, das ist wie basierend...
Ich kann direkt auf Stopp drücken.
Das ist doch genauso wie basierend auf einer wahren Geschichte. Wie oft habe ich mich mit meinem Bruder darüber gestritten, ob Texas Chainsaw Massacre wirklich passiert ist. Weil es basierend auf einer wahren Geschichte ist. Okay. Aber nein, es ist nicht passiert. Es gab niemanden, der in den 70er Jahren in Texas Teenager abgeschlachtet hat. Das basiert auf der Geschichte von Ed Gein. Es ist wirklich lose darauf aufgebaut. Genau, die Geschichte vom ersten, also vom Silent Hill Film, ist angelehnt an das Spiel Silent Hill 1, also nur Silent Hill. 2012 folgte dann ein Sequel unter dem Namen Silent Hill Revelation 3D.
Stimmt.
Unter der Regie von Michael J. Bassett, der 2006 den Film Wilderness gemacht hat, den ich nicht kenne, der aber auch ein Horrorfilm ist, also da auch Erfahrung im Horrorbereich. Und vom Sequel ist die Story angelehnt an Silent Hill 3. Mhm. Der zweite Teil wird übersprungen.
Mhm. Spoiler Alert, ich habe den Film geguckt, ich habe direkt danach den Trailer für den zweiten Teil geguckt. Und ich mag den ersten Film nicht. Und der Trailer vom zweiten, der Trailer alleine war schlechter als der ganze erste Film.
Ja.
Das war schon fast Kunst.
Es ist so schlecht, das ist Kunst.
Oh, das war echt bitter.
Ich habe den tatsächlich gesehen, also das Sequel, weil das alles auf Netflix gewesen ist.
Gesehen habe ich ihn auch, aber schon lange her.
Ja.
Im Kino damals. Ich gebe jedem eine zweite Chance.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auf der gleichen Ebene wie du. sowohl beim ersten als auch beim zweiten.
Okay, ich glaube, beim zweiten sind alle Menschen auf derselben Ebene. Da waren wir uns alle einig.
Da ist einfach so viel schief gelaufen.
Der Titel. Revelation Light Day. Bitte mehr anfangen.
Weil mit Revelation hat das nichts zu tun. Oh. Weder im direkten noch im biblischen Sinne. Aber egal. Hintergrundgeschichte. Ich glaube, wenn man über Silent Hill spricht, dann redet man grundsätzlich auch über die Hintergrundgeschichte vom Spiel, beziehungsweise worauf es basiert. Ich will es einmal ganz kurz noch mit anschneiden, weil es echt spannend ist.
Oh fuck, ich glaube, ich lerne was jetzt.
Weiß ich nicht, kennst du die Stadt Centralia in Pennsylvania?
Nein.
Pennsylvania. Kennst du nicht?
Nein.
Geil.
Stadt Pennsylvania
ist
ein Land oder ein US-Staat?
Ein US-Staat.
Ich verwechsel das immer.
Okay. Ist ein US-Staat. Und Centralia ist eine Kohleminenstadt gewesen. Oder ist eine Kohleminenstadt?
Ja.
Unter der seit den frühen 60er Jahren ein Kohlefeuer brennt.
Ja, stimmt.
Keiner weiß genau, wie dieses Feuer entstanden ist. Also das musst du dir so vorstellen, dass diese Stadt, und diese Stadt ist halt eben auf diesem Kohlevorkommen, also unter der Stadt ist dieses Kohlevorkommen, und dieses Kohleflöz hat halt super viele Arme, und das geht halt unglaublich weitläufig. Und die haben da Minen und haben da abgebaut, und Centralia ist eine blühende Stadt gewesen, die längste Zeit, bis halt eben, ich glaube, 62. Keiner weiß genau, wie dieses Feuer angefangen hat. Angeblich startete es auf einer Mülldeponie.
Okay.
In jedem Fall ist Kohle hier nun sehr brennbar, wie wir wissen. Es hat halt angefangen zu brennen unter der Stadt, und innerhalb kürzester Zeit war es dann so, dass es so schlimm war, dass die Leute halt evakuiert werden mussten. Weil erstens der Rauch natürlich, also der Dunst dieses Kohlefeuers aus der Stadt oder von unten unter der Stadt nach oben gezogen ist. Und auch unter anderem sich so Erdlöcher aufgetan haben. Also es ist nichts passiert, es ist nichts Schlimmes gewesen. Und es gibt eine Geschichte von einem Jungen, der wohl in so ein Erdloch reingefallen ist. Aber der konnte gerettet werden, dem ist auch nichts passiert. Aber die Leute mussten halt eben evakuiert werden. Und seit 2013, laut Wikipedia, leben noch 7 Menschen in Centralia.
Oh, wow.
Und der Rest wurde evakuiert, die ganzen Häuser wurden platt gemacht, also es steht nichts mehr.
Die Hardcore-Dunst der Leute.
Die wollen halt einfach nicht ihre Wurzeln verlieren.
Aber das ist jetzt tief und philosophisch, aber was ist dein Zuhause noch wert, wenn du da mit 6 Leuten lebst?
Ja, aber stell dir vor, du musst alles aufgeben. Du kriegst ja auch kein...
Ja,
also die haben ja
aber das ist das Festhalten an... Weißt du, das ist... Also, aber spannend. Das ist eine spannende
Geschichte. Ja, total spannend. Es gibt tatsächlich auch eine andere Stadt direkt neben Centralia, über die keiner spricht. Die ist halt auch komplett evakuiert worden, platt gemacht worden. Centralia ist eine sogenannte Geisterstadt, nachdem 2002 der ZIP-Code entzogen wurde. Das ist die Postleitzahl. Also es gibt sie nicht mehr. Und heute ist sie halt eine Touristenattraktion, und besonders der Highway nach Centralia zieht immer wieder Leute an, weil ganz cool, und da sieht man halt eben auch, wie genau da die Idee zu Silent Hill auch vielleicht entstanden ist. Dadurch, dass da unten drunter dieses Feuer brennt, habe ich ja eben gerade schon gesagt, zieht dieser Rauch nach oben. Und dieser Rauch zieht durch die Risse im Asphalt in diesem Highway und auch in der Stadt. Und es gibt diese Entlüftungsrohre. Ich weiß nicht, ob die vorher schon da gewesen sind oder ob die nachträglich eingebaut worden sind. In der Stadt, da gibt es auch ganz viele Fotos. Und aus diesen Entlüftungsrohren kommt halt der Rauch raus. Jetzt bin ich keine Experte, aber ich glaube, es ist nicht besonders gut, das einzuatmen.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist auch nie geil, Rauch aus einzuatmen.
Und
jegliche Art.
Das ist halt eben auch einer der Gründe, warum halt evakuiert worden ist. Und gerade auf diesem Highway oder sowas gibt es ganz viele Fotos, wo dann quasi aus diesen Ritzen dieser Rauch rauskommt. Und dadurch, dass es, wie gesagt, ja unten drunter brennt, ist es im Winter zum Beispiel so, wenn Schnee fällt, ist alles schneebedeckt, bis auf den Highway.
Ja.
Der ist halt eben, der schmilzt halt runter, der Schnee, weil der Highway halt noch so warm ist. Mittlerweile das brennt noch. Das brennt oder glimmt oder was auch immer, keine Ahnung.
Crazy shit,
also mittlerweile auch nicht mehr ganz so krass. Da gibt's auch super viele so Urbex-Videos auf YouTube, die echt super spannend sind. Grundsätzlich ist es nichts besonders Spektakuläres, weil es gibt einfach nichts mehr zu sehen, weil die Häuser halt alle weg sind. Aber gerade dieser Highway ist halt super spannend. Es gibt, wie gesagt, diese 5, 6, 7 Häuser von diesen Leuten, die da noch wohnen. Und dann gibt es noch ein anderes Gebäude in Centralia.
Und ich würde sagen, alle anderen Gebäude sind weg.
Mhm. Bis auf eins, das ist die Kirche. Und
creepy.
Da sieht man, also wenn man jetzt halt drüber nachdenkt, was in Silent Hill passiert, und vor allen Dingen im Film, den ich ja geguckt habe, das Spiel habe ich ja nicht gespielt, aber auch da spielt ja die Kirche wahrscheinlich eine große Rolle.
Nein.
Nein, siehst du?
Sehr geil.
Ne?
Hervorragend.
Okay. Aber gerade im Film ist die Kirche halt ein super großer Teil vom Plot, sowohl als Gebäude als auch als Institution. Und es ist halt 1:1 die gleiche Kirche. Und die steht halt noch. Na? Also es ist,
wenn sie nicht eingebaut,
1 zu 1 gedreht. Nein, haben sie nicht. 1 zu 1 natürlich nicht, weil ja auch Silent Hill halt viele Gebäude hat und in Centralia ist es ja nicht mehr so. Du hast diese Treppe nach oben.
Ja.
Diese super steile Treppe und hast du diese typische 1700 Knips gebauten amerikanischen Gebäude halt. Ne? Diese Kirche, diese typische puritanische Kirche, die du halt in der Ostküste, in Neuengland und so weiter und so fort halt findest. Also ist halt direkt darauf aufgebaut. Und was auch cool ist, ist, dass es der Friedhof in Centralia, der de facto, man geht davon aus, dass da keiner mehr liegt, weil die wahrscheinlich alle, also die Särge,
verbrannt sind.
Ja.
Meine Fresse, Alter.
Aber es gibt tatsächlich immer noch Leute, die...
Das macht dieses Höllensymbol, dieses Höllenbild.
Ja, das ist schon cool. Also, wenn man sich damit auseinandersetzt,
ist das mobile, furchtbare Art, voll cool.
Ja. Aber der Friedhof, da gibt es echt noch Leute, die da hingehen und da regelmäßig halt eben sich um den Friedhof kümmern. Also, alles andere komplett verwildert, super krass, auch die Kirche verwildert und alles. Aber der Friedhof, tippitoppi gepflegt.
Ich hab Angst. Ich hab Gänsehaut. Das ist ja creepy. Also, das ist ja eine total coole Story. Da bin ich, was ich alles nicht wusste, schon fast wieder bereit bin, dem Film einen Benefit of the Doubt zu geben, aber ich weiß nicht.
Also ich weiß halt nicht, inwiefern das Aussehen von Centralia, also wie gesagt, es ist ja nichts mehr da, also ich denke mal, es wird eher die Geschichte gewesen sein, die das Spiel beeinflusst hat.
Ja, das weiß ich nämlich nicht, weil das sind Sachen, die erkenne ich jetzt alle im Film. Da unterscheidet sich der Film am stärksten von dem Spiel. Hm. Ich habe auch keine Ahnung von der Hintergrundgeschichte von dem Spiel, ob es da irgendwie Inspiration gab, ob es was mit Centralia zu tun hat.
Dass da einfach ein unterirdisches Feuer für immer brennt, das finde ich so crazy.
Ja.
Das ist einfach gruselig.
Ja, das ist richtig creepy. Aber deswegen, ne, das ist halt eben auch der Witz in Gänsehäuschen. Eigentlich ist es überhaupt nicht witzig.
Aber, nee, aber naja.
Dann habe ich ein Buch gelesen, beziehungsweise...
Was?
Ja, sie kann
so was mache ich nicht.
und zwar heißt das Horror Video Games... Essays on the Fusion of Fear and Play.
Spannend.
Mhm. Beziehungsweise ich habe ein Essay daraus gelesen, nicht das ganze Buch, weil so viel Zeit habe ich auch nicht. Aber es war ganz spannend. Und zwar ist das ein Artikel von Richard Rouse, the Third, der Dritte. Und da geht es halt eben ganz genau darum, über Games und über Horror und also diese Verbindung zwischen den beiden eigentlich eine relativ logische ist. Weil du in einem Horror-Hintergrund, wenn du ein Game hast mit einem Horror-Hintergrund, du relativ viele Sachen machen kannst, die du vielleicht in einem Spiel nicht machen könntest, wenn das realitätsbasierter
ist.
In einem Spiel,
das realitätsbasierter wäre.
Ja. Nee, es geht darum, dass die Verbindung zwischen Horror und Game, also Horror-Elemente im Storytelling und im Game-Design und so weiter und so fort, relativ gut funktionieren, weil du mit viel mehr davon kommst, als wenn du jetzt ein realitätsbasiertes Spiel machst. Also dass du zum Beispiel sowieso klar mit Antagonisten und Monstern viel mehr arbeiten kannst, logisch, kannst du in einem realitätsnahen Spiel ja nicht. Mhm. Und dass du halt eben auch Plotholes und so ein Krams besser füllen kannst, was Story und so ein Krams angeht.
Mhm.
Eigentlich ganz spannend. Und da kommt zum Beispiel auch das Argument raus, dass Game Storytelling am besten funktioniert, wenn der Plot relativ simpel ist, dass du in der Lage sein musst, dem Plot zu folgen.
Mhm.
Und dass es bei Filmen halt eben, also da ist gerade halt eben auch dieser Unterschied zwischen Film und zwischen Game halt auch so ein bisschen aufgegriffen, dass es bei Filmen halt einfach nicht ganz so extrem ist, wenn der Plot ein bisschen verworrener ist. Wobei auch da gibt es natürlich Beispiele, die das Gegenteil beweisen, gerade in den letzten paar Jahren im Horror, also Stichpunkt das Conjuring-Universum, was so mein persönliches Hassobjekt ist.
Okay.
Der Vergleich zwischen Filmen, die halt wirklich einen Plot haben, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit fordert als diese dämliche Nonne zum Beispiel.
Mhm.
Es ist halt wichtig, dass du in einem Spiel den Plot direkt verstehst, um quasi dementsprechend zu handeln. Und dass du deine eigenen Entscheidungen treffen kannst und dass du diese Entscheidungsfreiheiten auch hast, weil in einem Film beispielsweise ist es ja halt auch oft so, dass die Charaktere eine Entscheidung treffen, die du halt nicht treffen würdest, die für dich halt frustrierend ist, die aber für den Plot wichtig ist, damit der Plot weitergetragen wird, damit die Geschichte weitergeht, was ja im Spiel nicht der Fall ist.
Ja.
Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen das Problem im Silent Hill Film liegt. Wer es bis jetzt noch nicht verstanden hat oder noch nicht mitgekriegt hat, es geht darum, dass wir schon darüber sprechen, warum der Film schlecht ist. Scheinbar. Also das kristallisiert sich gerade so ein bisschen daraus.
Nee, aber das finde ich ganz lustig, weil einer meiner Bullet Points ist tatsächlich, das Gute an Silent Hill ist nicht die Story. Das ist nicht, was Silent Hill ausmacht. Die ist vielleicht nicht mal so richtig geil, meiner Meinung nach, aber sie ist auch nicht wichtig.
Ja.
Weil die ist in den letzten 5 Minuten. Und davor ist das nicht das, was dich interessiert in dem Spiel.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn zusammengefasst die Story im ersten Silent Hill?
Also, nachdem ich das Let's Play nochmal geguckt habe, von Run Button, sehr guter Channel, kann ich nur empfehlen. Doch nochmal, ich habe nicht gegoogelt, ich habe die Story verstanden. Also an sich ist es, der Plot im Spiel ist, du bist Harry Mason, glaube ich. Harry auf jeden Fall. Ein einfacher Everyday-Mann in einer braunen Jacke und einer blauen Jeans.
Richtig.
Der mit seiner Tochter Cheryl auf dem Weg ist, per Auto nach Silent Hill. Und einen Unfall hat, als er jemanden über die Straße laufen sieht und sich erschreckt, also relativ wie im Film, und dann aufwacht im Auto und seine Tochter ist weg. Und er rennt in die Stadt und sucht nach seiner Tochter. Und dann passiert das Spiel und dann kommt das Ende. Nein, er ist halt in dieser Stadt und erstmal ist die Stadt ausgestorben. Er trifft 3, 4 Charaktere im Spiel tatsächlich. Sonst ist da niemand und überall sind komische Monster, Tiere, die keine Haut haben und Menschen, die sich wie Zombies verhalten und von Tumoren besessen sind, I don't know. Genau, und er rennt halt durch diese Stadt und von Ort zu Ort und folgt Hinweisen, die seine Tochter hinterlassen hat und versucht sie halt zu finden und sieht immer so ein kleines Mädchen und denkt, das wäre seine Tochter, Spoiler ist sie nicht. Die Story am Ende ist eigentlich, da hat dieser Kult in Silent Hill gelebt und die haben diesen, ich behaupte jetzt mal, Dämon verehrt als ihren Gott und ein Charakter, den er trifft, die Dahlia Gillespie, ist die Anführerin des Kults, glaube ich, oder mit einer der Anführer gewesen. Und die wollte ihre Tochter zu dem Gefäß des Gottes machen. Sie wollte, dass ihre Tochter diesen Gott gebärt. Sie wollte mit ihrem Kult diesen Gott, diesen Dämon, den sie verehren, manifestieren, indem ihre Tochter den gebären sollte. Ich weiß nicht, wie alt Alessa Gillespie, ganz berühmter Charakter. Ich weiß nicht, wie alt die damals war, aber diese Events waren 8 Jahre, bevor Harry und seine Tochter diese Stadt betreten haben. Dann gab es dieses Ritual. Ich glaube, da war Feuer im Spiel. Oder sie hatten Feuer ausgelöst bei dem Ritual. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist eine fantastische Zusammenfassung hier. Mhm. Aber an sich ist es so, dass Alessa das nicht wollte und ihre mentale Gegenwehr dafür gesorgt hat, dass dieses Ritual schiefgegangen ist, dass dieser Dämon nicht geboren werden konnte, weil sich ihre Seele gesplittet hat. Und ein Teil der Seele hat sich manifestiert in so einem Baby, das Harry dann gefunden hat, 8 Jahre zuvor, und mitgenommen hat, weil er konnte keine Kinder kriegen, weil seine Frau war krank und die beiden haben das Baby gefunden und mitgenommen. Dann ist die Frau irgendwann gestorben und er sitzt allein als seiner Vater. Und die andere Hälfte der Seele ist halt in Alessa geblieben. Die ist durch dieses missglückte Ritual aber unsterblich geworden und ist jetzt halt dazu verdammt, in ihrem zerstörten, verbrannten Körper zu leben. Also gefangen in ihrem Körper, sie kann sich halt nicht mehr bewegen. Aber sie hat auch diese supernatürlichen Kräfte. Ich glaube, dieser Dämon, dieser Gott ist gefangen in ihr. Und dadurch hat sie diese übernatürlichen Kräfte. Und aus Rache lässt sie halt diese ganzen furchtbaren Sachen in dieser Stadt passieren. Weshalb halt die Leute auch die Stadt entweder verlassen haben oder, ich glaube, getötet wurden oder sich alle in Monster verwandelt haben, dass das so ein bisschen die Story sein soll. Ist immer ein bisschen schwierig, denn das ist ein PlayStation 1-Spiel. Es hat viele technische Limitationen gehabt, die man versucht hat in dem Spiel in das Spiel selber einzukehren. Ganz berühmt ist ja dieser Nebel in Silent Hill. Du kannst nie weit sehen. Der ist aber dadurch entstanden, dass die PS1 nicht so weit rendern konnte. Das heißt, es gibt nicht super viele Charaktere oder Monster in diesem Spiel, aber die reden immer alle darüber, als wären da so viele tote Menschen oder Monster. Ja. Also ich glaube, viel hat auch mit den Limits der Spiele zu tun. Und am Ende, der Auslöser war, dass Cheryl halt, weil sie diese Schwesternseele ist, angezogen wurde von dieser Stadt. Und Dahlia hat versucht Harry auszutricksen, um die beiden halt zusammenzubringen. Und dann, wenn Cheryl und Alessa zusammenkommen, können sie sich wieder vereinen und sind wieder ein Ganzes und können diesen Gott gebären. Was die am Ende auch tun und dann musst du gegen den kämpfen.
Das macht tatsächlich Sinn.
Ja.
Also, nee, jetzt ganz ehrlich, weil...
Okay, gut.
Also eins ist der größten Probleme, die ich ja persönlich mit dem Film hatte.
Ich finde, die Story ist gar nicht mehr so mega komplex.
Nein.
Sie ist im Spiel verwirrend zu verstehen und... Ja,
okay. Aber man kann sie halt zusammenfassen und es ist halt immer, klar, wenn man jetzt über Filme und über Games spricht, ist es wirklich so sinnvoll, sich immer zu fragen, ob irgendwas plausibel ist. weil ganz viele Sachen sind halt einfach nicht plausibel. Das hat einfach was mit Storytelling zu tun. Das erste Problem, was ich mit dem Film hatte, war halt zu verstehen, warum passiert das halt überhaupt alles. Nicht im Sinne von, okay, wie ist der Hintergrund, sondern was ist der inciting incident quasi, der dazu führt, dass die Geschichte Richtung Silent Hill sich bewegt. Und der Film beginnt damit, dass Christopher und Rose, also die beiden Charaktere jedenfalls, haben diese Tochter, die heißt Shannon im Film und nicht Cheryl, was merkwürdig ist, aber okay. Jedenfalls hat diese Tochter halt eben fürchterliche Albträume und also schreit halt immer den Namen Silent Hill. Und die beiden finden halt raus, oder Rose findet halt eben raus, dass Silent Hill eine Stadt ist und dass sie ist der Meinung, es ist sinnvoll für die Psyche ihrer 12-jährigen Tochter, sie in diese Geisterstadt zu bringen. Um herauszufinden, warum sie halt eben immer von Silent Hill spricht, weil Sharon jedenfalls ist halt eben adoptiert worden und sie denken halt, Baby, und sie denken halt eben, dass sie halt eben entweder aus Silent Hill kommt oder dass es irgendwie was damit zu tun hat, warum sie der Meinung sind, dass ein Baby irgendwie was mitkriegt, weil sie haben sie adoptiert, da war sie vielleicht, da war sie ein Säugling. So, naja, jedenfalls fahren sie dann halt, oder beziehungsweise erst sind sie mit ihr tatsächlich auch bei einem Kinderpsychologen oder irgendwie sowas. Sind sie nicht?
Nee.
Aber sie kriegt halt Medikamente.
Der Film fängt an mit der Szene, dass Rose aufwacht nachts und Sharon ist weg und sie rennt halbnackt zu so einem Wasserfall und findet sie, wie sie kurz davor ist, sich den Wasserfall runterzustürzen und rettet sie und dann kommt Christopher und sagt, wir kriegen das alles hin und in der nächsten Szene sitzen die unter so einem Baum. Und ja, Rose sagt, du sagst immer Silent Hill und dann sagt sie, ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann setzt sie ins Auto und fahren los. Und dann
jedenfalls ist der erste Gedanke ist halt eben nicht, vielleicht mein Kind hat eventuell irgendein Problem, psychologisch oder wo man vielleicht angehen könnte. Nein, wir fahren jetzt nach Silent Hill, nachdem wir rausgefunden haben. Wir fahren dahin, so. Und während sie dahin fährt, also Rose mit Sharon zusammen, findet Christopher halt eben raus, dass es halt eben eine Geisterstadt ist, in der wir sie davon abhalten, sperrt ihre Kreditkarte und keiner hat sie nicht gesehen. Also motivationstechnisch irgendwo schon plausibel, aber halt nicht wirklich nachvollziehbar. Also das ist halt nichts, was ich jetzt mit meiner 12-jährigen oder 10-jährigen Tochter machen würde.
Anderen Seite, das fehlt halt im Spiel total. Also das Spiel fängt damit an, er fährt diese Straße runter, er sieht dieses Mädchen, er baut diesen Unfall, er wacht auf und seine Tochter ist weg.
Ja gut, aber brauchst du das denn überhaupt?
Also ja, aber was dann, also viel von dem Silent Hill Charme ist, dass die Charaktere alle so eigen, also es ist jetzt auch ein altes Spiel, also die Dialoge und die Cutscenes sind alle so ein bisschen hölzern und die Leute sind alle so ein bisschen nicht wirklich, haben sie verstanden, was um sie herum passiert. Die sind so ganz verstanden, alle sind so, und weil... Was sie sehr gut gemacht haben im Film, ist, dass Rose ja immer sagt, wo ist meine Tochter, ich suche meine Tochter. Ja. Und so ist Harry auch jeden, der trifft, ist immer, hast du meine Tochter gesehen? Und immer, wenn jemand fragt, wer sind sie? Und dann sagt er, mein Name ist Harry, ich bin im Urlaub hier in der Stadt und ich suche meine Tochter. Es ist fantastisch. Es gibt das, also im Spiel, glaube ich, gibt es diese Motivation auch gar nicht. Es gibt nie eine Vorgeschichte. Und alles, was du in dem Spiel mitbekommst, ist, dass die einfach Urlaub machen wollten in Silent Hill. Silent Hill ist in den Spielen auch so ein Touristenort. Das ist so ein Touristenresort. Die haben Hotels und Parks.
Geil.
Das ist eine ganz berühmte Kurstadt tatsächlich.
Aber das ist doch...
Offensichtlich weiß keiner, was da jetzt Monster sind. Und seit 8 Jahren keine Menschen mehr und Dämonen rumlaufen.
Aber irgendwo in einem kleinen Büro sitzt ein Marketing-Experte und der haut immer die ganze Zeit Werbung raus.
Instagram-Channel von Silent Hill. Hier ist alles normal.
Das ist alles gut, Leute. Kommt her.
We're thriving.
Yeah. It's a beautiful
day. Aber ja, also da wusste ich nie, das ist mir in dem Film aufgefallen, dass von Anfang an ist, bevor sie überhaupt in die Stadt kommt, die Leute an der Tankstelle alle, Silent Hill, was wollen sie da? Es ist eine Geisterstadt, es ist voll gruselig, da geht niemand hin. Dass von Anfang an klar war, da ist was seltsam an dem Ort, das ist eine Geisterstadt und das ist irgendwie alles nicht normal. Ich dachte, vielleicht muss das für einen Film so sein. Weil im Spiel ist es halt eigentlich, ist es gar nicht. Du kommst in diese Stadt, du weißt nicht so, du bist da halt einfach und deine Tochter ist weg und du musst die suchen. Dann stellst du fest, das hier ist ein seltsamer Ort. Also es ist komplett, aber ohne Hintergrundstory.
Also ich würde es jetzt nicht anders machen wollen oder sowas, weil der Film funktioniert ja trotzdem ganz gut. Es ist also das Ding ist, dass die Motivation da ist. Und das ist ja das, was das Wichtigste ist, dass du weißt, warum die Charaktere sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und klar, vielleicht ist es für einen Film auch wichtiger zu sagen, okay, es gibt eine Motivation und jetzt fahren wir dahin. Man hätte das aber auch vielleicht ähnlich machen können wie im Spiel. Man hätte ja trotzdem nicht direkt in Medias Res anfangen können oder müssen, so wie es im Spiel ja halt ist, ne, dass du direkt mit dem Unfall anfängst. Du hättest natürlich auch ein kleines Vorspiel haben können, ein kleines Intro und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich, also mich zieht es halt aus der Geschichte direkt original raus. Die Art und Weise, wie es halt eben auch aufgebaut wird, dass sie halt eben dann nach Silent Hill fährt, weil für mich macht das keinen Sinn.
Es ist so erzwungen, dass sie einen Grund haben muss,
da hinzufahren. Ja, ganz genau. Und das, man hätte es, ich bin der Meinung, es hätte organischer gemacht werden können.
Ja.
Es wäre möglich gewesen, das halt sinnvoller und plausibler zu gestalten.
Ja.
Weil du hast direkt da dieses Problem, dass du diesen Konflikt zwischen den beiden Hauptcharakteren, also zwischen Rose und Chrissy. Dass du dort halt direkt den Konflikt hast und sie, also Rose geht ja auch verloren dann gemeinsam mit Sharon in Silent Hill und er sucht sie ja dann dort. Und da komme ich jetzt zu meinem ersten Fun Fact, / Trivia. Und zwar hat Christoph Gans, Mr. Duck, der hat das Skript quasi geschrieben und die haben es eingereicht und das kam zurück mit der Notiz "There are no men", denn Das Originalskript beinhaltet keine männlichen Charaktere. Das heißt, dass der Charakter von Sean Bean, also Christopher, und Officer Thomas Gucci, hier Kim Rhodes, gar nicht im Originalskript drin vorgekommen sind. Bedeutet aber auch, dass sie patchworkmäßig in das Skript mit eingebaut worden sind. Und das merkst du.
Ich wollte gerade sagen, das fällt so hart auf. Ich habe diesen Film geguckt und dachte mir irgendwann, ey, in diesem Film sind nur Frauen. Weil sie trifft Sybil und dann treffen sie die Sarah und dann treffen sie die Dahlia. Und dann am Ende ist ja noch hier die Belle, schieß mich tot. Und irgendwann habe ich gemerkt, und in dieser komischen Parallelwelt, die keinen Sinn macht und die man komplett rausschneiden könnte und es wäre derselbe funktionierende Film, sind nur Männer.
Ja.
What the fuck is happening?
Ja.
Also es ist, wir füllen den Film auch mit Männern, aber nicht mal auf eine organische Art, weil die treffen sich nie. Die sind in zwei verschiedenen Welten. Und die andere Welt ist unnötig, unsinnig und dumm. Also das zum Thema, aber Hauptsache, es ist ein Mann im Bild. Das ist fast ein anderes Wort dafür. Und er ist nur für Exhibition.
Ja.
Er ist ja nur da,
und das ist schlechte Exhibition.
Ja, um mit diesem Mann über Silent Hill zu reden, das ist auch noch ein Riesenproblem, das ich damit habe. Und ja, Exhibition und so ein Shit. Also das hätte man komplett rausschneiden können und der Film hätte nichts verloren und wäre wahrscheinlich auch sogar besser geworden. Er zieht dich ja auch immer wieder raus. Du bist mit ihr in diesem Horror und dann bist du auf einmal, da ist wahrscheinlich auch die Sonne aus dem Arsch in seiner Parallelwelt. Ja. Das ist schlimm. Nee, das fand ich richtig kacke.
Das Ding ist, dass du dich auf drei verschiedene Silent Hills einlassen musst. De facto quasi sogar vier. Es gibt ein Interview mit Christoph Gans. Es gibt vier Versionen von Silent Hill. Es gibt einmal die Versionen, der Kim Rhodes und Sean Bean sind, also Gucci und Christopher. Das ist die oberflächliche Version von Silent Hill, so wie die Stadt halt da ist. Wenn die sehr abgeriegelt, du kommst ja eigentlich gar nicht rein. Dann gibt es die Version von Silent Hill, in der Rose ist, also die mit dem Nebel und so weiter und so fort. Dann gibt es die Version, die Albtraum-Version von Silent Hill ist, also immer wenn die Glocke läutet, dass dann halt eben tatsächlich relativ gut CGI-mäßig diese Wände runterfallen. Also das fand ich ganz ehrlich super geiler Pluspunkt. Also CGI teilweise echt für den Arsch, ne? Practical Effects, der Hammer in dem Film. Und halt vor allen Dingen, wenn sich diese Welt verändert und diese Monster dann dazu kommen, das persönlich fand ich richtig geil.
Das ist auch extra.
Und dann gibt es halt eben noch die emotionale Welt von Silent Hill, die halt eben in Alessa existiert quasi, also ihre persönliche Hölle.
Ist der Film schlechter gemacht worden, Hauptsache, dass Penisse drin sind? Also, Entschuldigung, es ist doch alles dumm. Hätten sie Harry genommen statt Rose, hätten sie sich das Problem auch sparen können.
Nein, das ist ja das, was ganz angeblich nicht wollte, weil er gesehen hat, dass Harry claim weibliche Züge im Spiel besitzt oder weiblich wirkt, keine Ahnung. Kann ich nicht drüber sprechen? Habe ich nicht tatsächlich gespielt? Und er hat quasi gesagt, er schreibt es um und macht daraus noch
was. Also, da kann ich jetzt nur spekulieren, aber alles, er ist halt, das hatte ich ja auch mal irgendwann einen Artikel gelesen, er ist halt nicht der typische maskuline Fantasy-Protagonist aus den Videospielen, die in der Zeit existiert haben, sondern so ein Everyday-Man. Der auch unterpowered ist gegenüber den Gegnern. Er ist schwächer als die Monster.
Ja.
Er kann schnell sterben. Er hat ein paar Waffen, mit denen er sich wehren kann, auf jeden Fall. Aber an sich ist er halt so ein einfacher Mann in so einer Jacke.
Ja.
Und der ist alleinerziehender Vater. Ob das jetzt weibliche Züge sind, kann man eher sagen, Mr. Gans hat eine interessante Auffassung von Maskulinität. Sagen wir es einfach mal so.
Naja, gut, man muss jetzt, also ohne das jetzt... Der Film ist von 2006.
Er macht und redet nicht viel. Er sucht seine Tochter in der Stadt und schießt auf Monster. Das ist alles, was er tut. Also wenn du mir sagst, da sind weibliche Züge, dann weiß ich nicht. Da hätte ihn ja anders schreiben können.
Mach halt einen anderen Typen draus. Gib ihm halt einen Umzug. Man kann da jetzt zum Beispiel halt auch mit dieser femininen und maskulinen Rollenverteilung in Horrorfilmen halt eben argumentieren. Kennst du, haben wir ja schon mal drüber gesprochen? Dass die Opferrolle im Horrorfilm ist grundsätzlich immer weiblich. Also das ist jetzt tatsächlich, das ist aus dem wirklich hervorragend guten Buch Men, Women and Chainsaws von Carol Clover. Mhm. Sie ist halt auch diejenige, die den Terminus Final Girl geprägt hat. Deswegen wird sie immer wieder zitiert, aber sie schreibt halt unter anderem auch über Femininität und Maskulinität in Horrorfilmen und über die Rollen, wie sie verteilt sind. Und da sagt sie beispielsweise, dass die Rolle des Opfers im Horrorfilm immer weiblich konnotiert ist oder größtenteils weiblich konnotiert ist durch Sachen wie zum Beispiel Hysterie, sich verstecken, heulen und schreien. Dabei ist es aber völlig egal, ob diese Rolle jetzt von einem Mann oder einer Frau eingenommen wird. Denn es geht nicht darum, wer diese Rolle spielt, sondern was diese Rolle ist und dass sie halt eben immer diese, wie gesagt, in Häkchen stereotypisch weiblichen Züge halt eben beinhaltet, genauso wie halt eben auch der Antagonist immer diese männlichen, maskulinen Kräfte ja beinhaltet durch alles in Häkchen, ne? Also Stärke, Macht und so weiter und so fort. Dann gibt es diese Theorien mit der Penetration von dem Messer und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten.
Ja.
Also vielleicht hat es damit zu tun.
Ich würde behaupten, das Problem ist nicht Harry, sondern das Bild, das Monsieur Gans für seinen Protagonisten von dem Film hätte für ihn nicht auf einen Mann gepasst, glaube ich. Weil wenn Mann die Rolle von Rose gespielt hätte, ich glaube, dass das nicht ist, was ihm gepasst hat. Aber das hat mit dem Source Material meiner Meinung nach nichts zu tun. Ich kann mich nicht erinnern, was das für ein Artikel war, aber das Publikum wäre auch noch nicht bereit für einen Mann in der Rolle, der halt seine Tochter sieht, sucht und mit Monster konfrontiert ist. Und weil Rose gewinnt ja am Ende und Harry gewinnt ja am Ende auch. Und die überleben ja und die finden ihre Tochter und die kommen ja wieder raus aus der Stadt. Aber der Weg dahin ist halt von, ich muss erstmal darüber hinauswachsen, dass ich voll Angst in einer Monsterstadt bin. Und in der Rolle glaube ich, dass er wahrscheinlich keinen Mann sehen wollte.
Ich könnte mir halt auch vorstellen...
Weil so komplex ist Harrys Rolle nicht im Spiel.
Ich könnte mir vorstellen, dass es was damit zu tun hat, dass es im ganzen Film von oben bis unten, von vorne bis hinten grundsätzlich um das Thema der Mutterschaft sich handelt. Also das ist Kernelement des Films. Und zwar kommt das immer wieder Mutterschaft.
Das Film ist definitiv. Der Film ist da echt heftig. Der setzt da auch unsubtil rein mit Kindern. Die Mutter ist Gott in den Augen eines Kindes.
Ja,
so,
ganz
okay.
Genau. So Mutterschaft und Trauma und das Trauma von Mutterschaft ist halt eben Kernelement oder einer der größten Elemente in Silent Hill. Da muss man wirklich nicht tief graben, um das rauszufinden. Nee. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich mit einer der Gründe gewesen ist, warum das Skript halt eben fast ausschließlich oder das Originalskript ausschließlich mit weiblichen Charakteren besetzt wurde. Weil es gibt zwar auch Männer in Silent Hill, also in der Filmversion von Silent Hill, aber die haben noch nicht mal Sprechrollen. Es ist halt einfach, es ist ein Matriarchat, ein religiöses Matriarchat, wie es im Buch steht. Mhm. Ja, es ist halt schon echt krass. Naja, aber jedenfalls hat dann das Studio gesagt oder was auch immer, lass mal Sean Bean fragen, ob der Zeit hat. Und dann hat Sean Bean gesagt, ja, weißt du, Mensch.
Warum nicht? Sterbe ich mal nicht?
Ja. Drei Drehtage zusammen mit Kim Rhodes, meinem Lieblingsbuddy.
Okay.
Was ich noch ganz interessant finde, weil ich wusste ja vorher nicht, wie das Spiel ausgeht. Das hast du mir ja eben gerade quasi erst erzählt.
Mhm. Du hast das Spiel auch noch nie gesehen, ne?
Nee, ich habe nur, ich glaube, die ersten vielleicht 20, 30 Minuten von einem Let's Play geguckt. Das ist alles.
Mhm.
Ich finde halt, okay, gut, du hast es mir jetzt relativ easy peasy zusammengefasst. Mhm. Ich glaube, wenn du spielst, ist es vielleicht auch noch was anderes. Kommt vielleicht auch auf diesen ersten Punkt noch mit zurück, ne? Wie simpel darf so ein Plot für ein Spiel sein? Also
überschätze nicht, das Spiel ist so komplex, ist das echt nicht.
Nein, das meine ich auch, das meine ich gar nicht, aber vielleicht ist es halt auch so ein bisschen die Frage, dass man quasi so eine gewisse Messerschneide hat. Also auf der einen Seite soll es ja entertainend sein und auf der anderen Seite soll es aber auch spielbar sein. Den Weg halt zu finden, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Denn der Film, im Film ist das Ganze nämlich ein kleines bisschen anders.
Aha.
Im Film ist es
das
nämlich
ist ganz
so.
Schön anders.
Im Film ist es so, dass die gleichen Mitspieler im Grunde genommen existieren. Und zwar ist Silent Hill eine super religiöse Gemeinde. Und Alessa Gillespie, die Tochter von Dahlia Gillespie, ist ein uneheliches Kind. Und soweit ich weiß, wird im Film auch nicht mit Sicherheit gesagt, wer der Vater von Alessa ist.
Ja.
Es wird halt eben, und da geht es halt eben auch wieder um Mutterschaft und um Vaterschaft und generell um Elternschaft und Verantwortung. Mhm. Es ist so, dass Silent Hill mehr oder weniger gemeinsam feststellt oder der Meinung ist, dass Alessa Gillespie das Kind des Teufels ist. Mhm. Wie gesagt, es wird nicht erklärt, ist es wirklich so? Mhm. Ist es nicht so? Wir wissen es nicht mit Sicherheit. Mhm. In jedem Fall bezeichnen sie als Hexe, mhm, und sind der Meinung, dass sie dieses 12-jährige Mädchen verbrennen müssen. Weil sie halt eben, es geht halt um Reinheit, es geht um, mhm, ja, mehr oder weniger puritanische, mhm, Wurzeln, die sie vielleicht eben halt auch haben. Wie gesagt, Ostküste, mhm, ganz extrem. Sie sind der Meinung, sie müssen dieses 12-jährige Mädchen verbrennen. Schaffen es aber nicht ganz. Und wie sie es tun, ist halt auch irre. Sie haben halt, ja, diese, das ist wie, ah, diese, nee, diese, kennst du diese, es gibt's fürs Grillen, das sind so Metallgitter und da tust du Fische rein. Also wenn du so eine Dorade auf dem Grill machst.
Ah, ja.
Mhm. Und so ist das.
Oh, nee.
Und so verbrennen die, nee, Leute in
Szene. Die Zähne verbrennen, also, habe ich nicht hingucken können. Da musste ich
auch aber auch das. Also ich effektiv, ich weiß es
das
nicht.
Muss auch riechen.
Ja, natürlich. Das riecht auch
sauer,
Alter. Das ist richtig. Nee, Barbecue, nein.
Ja, ich habe auch mal gehört, das riecht gar nicht lecker, wenn man, nein, Menschen verbrennt. Das riecht ganz, du kriegst auf jeden Fall nicht Hunger.
Mhm. Ah, super, ja, eklig. Jedenfalls kommt dann unser geliebter Freund Kim Rhodes, Officer Gucci, und rettet sie. Und offensichtlich ist Officer Gucci 700 Milliarden Jahre alt und ist nicht genau eine Minute gealtert, weil das Ganze vor 20 Jahren stattgefunden hat.
Ich glaube, das ist 30 Jahre her.
Ja, 30 Jahre oder irgendwie so, also super lange. Und
weil der lebt ja in der echten Welt, das macht alles keinen Sinn.
Es ist halt, ja, der ist ja mit Sean Bean in der erzählten
Welt.
Zeit ist er mit Sean Bean in Silent Hill.
Hallo, Herr Kreisig.
Ist er da und existiert?
Mhm.
Ist original offensichtlich um die, was ich, mit Anfang 50, Mitte 50, wie alt mag Kim Rhodes gewesen sein, 2006, vielleicht noch ein bisschen jünger. Sorry, Kim Rhodes. und ist halt original, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren hätte er halt 20 sein müssen, sieht, ja, aber damals auch schon wie Mitte 50. Also, ja. Okay, ja, ich weiß, das ist Nitpicking, das ist mir bewusst, gar keine Frage. So, aber
nee, ganz dann, ehrlich, die sagen irgendwann am Ende in irgendeinem Nebensatz, dass es wohl 30 Jahre her ist. Und ich so, what?
Das sagen die nicht in dem Nebensatz, das sagen die ganz oft.
Echt?
Das kommt echt ein paar Mal raus, ja.
Wirklich?
Ja.
Okay, da habe ich einfach nicht richtig,
also,
aufgepasst. Was für ein Schwachsinn.
Also das ist,
hätten sie die Timeline weggelassen, hätte das ja auch alles Sinn gemacht.
Ja, oder sie hätten es vor 8 Jahren gemacht.
Das hat, das oder hätte auch mehr Sinn gemacht, weil das Kind ist jetzt 8 Jahre alt.
Ja.
Nee, ganz, also, stimmt, das ist Kind. Der Dämon sagt, seit 30 Jahren bin ich hier und warte auf die andere Seele. Und ich so, das, ja, Mädchen ist erst 8. Wie, ja, hast du denn 30 Jahre gewartet?
Ja, das ist halt eben genau der Punkt. Das macht halt, also, gut, kreative Freiheit, kreative Freiheit hin oder her. Man, ja, kann das machen, gar keine Frage. Aber es, wie gesagt, da ist halt so ein bisschen diese Plausibilität, die halt einfach verloren geht, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ja, jedenfalls, Officer Prada kommt halt und rettet halt eben Alessa Gillespie vor dem, mhm, sicheren Feuertod. Und sie ist dann in diesem Krankenhaus und wird da angeschlossen. In dem Moment, in dem sie halt diese Wut empfindet und dieses Trauma, Stichwort Trauma, aus diesem Trauma heraus wird halt eben diese Seelenspaltung geboren.
Ja.
Beziehungsweise es gibt halt eben die Theorie, dass Alessa von diesem, das heißt, in dieser Schlussszene kommt, ja dann halt eben diese kleine Alessa, diese Figur, die halt effektiv eigentlich der Teufel ist. Und der halt sagt, also sagt ja in diesem Schluss, oder mehr oder weniger, bevor dieser Klimax halt eben losgeht und Rose sie gefunden hat in diesem Krankenhaus, in diesem kleinen Raum, mhm, kommt ja Alessa, oder der Teufel in Gestalt von Alessa und sagt halt eben, ich habe darauf gewartet, ich habe ihre Schmerzensschreie gehört,
mhm,
und habe sie mir angenommen und bin halt jetzt quasi hier und kümmere mich um sie und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Das ist halt so zusammengefasst, dass, wie es wirklich gesagt wird, wahrscheinlich nicht. Aber das ist halt eben so der Grundgedanke.
Ja.
Und daraus.
Das entschlettert am Ende wortwörtlich aus einem brennenden Abgrund nach oben.
Ja.
In die Kirche rein.
Ja.
Schon nicht so tief.
Nein. Ne? Naja, und jedenfalls daraus entsteht dann halt eben diese Version von Silent Hill und ganz viel Chaos und ganz viel Tod und ganz viel Erdbeben,
also,
und Ascheregen und Schlag mich tot. Keiner hat es nicht gesehen.
Was mir zu dem Thema Mutterschaft sofort aufgefallen ist, ist, du hast in dem Film zwei Mutterrollen und die sind beide gut. Also Dahlia hat ihre Tochter diesem Kult gegeben, aber sie wollte nicht so zögerlich, sie war aber halt zu schwach, sich zu wehren und sie hat es auch sofort bereut. Und jetzt ist es ja so, sie, und das hat sie wahnsinnig gemacht, sie ist jetzt fertig und sowas, aber halt weil sie eigentlich gut ist, eigentlich ihre Tochter liebt und eigentlich ihre Tochter auch zurück will und am Ende ist ja die Einzige, die verschont bleibt.
Ja.
Und Rose ist ja diese Übermutter und die auch am Ende sagt, die Mutter ist Gott in den Augen des Kindes. Also zwei Mütter von Töchtern, die ihre Töchter lieben. Die eine hat versagt, die konnte ihre Tochter nicht retten. Die andere hat ihre Tochter gerettet, aber beide lieben ihre Tochter und sind positive Beispiele. Und die beiden Charaktere, das Spiegelbild davon im Spiel gar nicht, weil die eine Mutter ist im Spiel ein Vater, halt Harry. Und mehr oder minder Dahlia Gillespie und ihre Schwester sind ja eine Person im Spiel. Dahlia Gillespie, das ist nur eine Frau im Spiel.
Ja.
Und die ist keine gute Mutter, weil sie ist diese Anführerin von dem Kult und sie will diesen Gott gebären und beschließt, ihre Tochter zu dem Wessel zu machen. Und sie ist ja auch die Strippenzieherin im Hintergrund
ja.
von diesem ganzen Spiel bis halt zum Ende, wo sie dann wirklich Cheryl und Alessa wieder zusammenbringt, die beiden vereinen sich. Dann steht da so eine Frau in so einem weißen Gewand und leuchtet ganz hell und wenn du musst, dann gibt es verschiedene Enden. Und entweder du tötest sie oder so ein Typ kommt an und tötet sie und so. Und dann kommt aus ihr raus so ein Dämonmonster. Und okay. das ist dieser Dämon, ja. der dann geboren ja. wurde. Aber du hast halt im Spiel, wie gesagt, die eine gute Mutterrolle ist ein Mann und die andere Mutterrolle ist keine gute Mutter. Das ist das typische, da kenne ich mich nicht super aus, aber ich weiß, dass es ganz, ganz viel diese schlechte, problematische Mutterrolle von Mütter sind Hexen und nutzen ihre Töchter, um neu geboren zu werden und jung zu bleiben, als Wessel für sich. Ja. In diesem Spiel ist es, sie benutzt ihre eigene Tochter als Wessel für einen Gott, den sie verehrt, um das Paradies über alle zu bringen und sowas. Also es ist wieder so eine schlechte, problematische Mutterrolle.
Ja.
Und ich fand halt diesen Kontrast im Film ganz heftig. Weil erstens ist dieses Mutterding voll in your face und dann hast du auch noch diese zwei Mütter. Und dann Rose mit diesem dummen Spruch am Ende, ach, Entschuldigung, wie sie aus dieser Kirche gehen.
ja.
Mutter ist Gott in deinem Auge, nein, das Kind ist nicht so, okay.
Gut, ja, dass das Film vorbei ist. Wo redet man?
Das fand ich halt schon ein bisschen extrem.
Im Spiel weiß ich nicht, vielleicht geht es ja auch gerade darum, dass man halt eben diese polare Gegensätzlichkeit halt eben hat. Indem man halt eben dann halt einen Vater gegen eine Mutter stellt, das ist ja im Film nicht vorhanden.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist im Film vielleicht so, im Spiel sogar ein bisschen mehr offensive zu sagen, wir haben ja eine ganz furchtbare Mutter und dann so einen alleinerziehenden Vater, der Held ist. Also nicht mal eine gute Mutter, die gegen die böse Mutter steht, sondern einfach nur Mutter schlecht, Vater gut.
I think.
Zurückgehen zu diesem, was wir halt vorhin schon hatten, dieses Thema Harry als weiblicher Charakter. Daran siehst du halt ganz genau, wie halt auch dann Christoph Gans der Meinung gewesen ist, warum ist das eine weibliche Rolle? Und deswegen hat er es ja zu einer Mutter deswegen gemacht, weil er...
Ich glaube, er ist seine Sicht auf Maskulinität und Femininität, die da das Problem hat.
Aber da halt eben über Mutterschaft sprechen zu können. Und es geht halt nicht um Elternschaft, es geht um Mutterschaft. Ja. Ne? Und es geht halt um geboren werden und so.
Was spannend ist, was ich dir jetzt erzähle, weil ich kann das nur so halb interpretieren, aber das Spiel endet, es gibt mehrere Enden, aber das gute Ende ist ja immer das Canon-Ende. Und das Spiel endet damit, du erschießt diesen Dämon und diese Frau in diesem weißen Gewand, die ja dann die ganze Alessa ist quasi, die hat auf einmal ein Baby. Die gibt ein Baby.
Haben oder nicht haben.
Und die gibt haben Harry ein Baby. Und Harry rennt mit dem Baby raus. Und dieses Baby ist im dritten Teil Heather.
Wer ist Heather?
Der Hauptcharakter ist im dritten Teil. Also okay, im zweiten Film.
Ja.
Diese Blonde.
Nein, das ist aber Dingens. Das ist doch... Haha. Ja, nein. Okay. Weil... Nein, pass auf.
Was?
Der Film Silent Hill, Willkommen in der Hölle, endet nämlich damit, dass Sean Bean in seiner Rolle als Christopher nämlich die beiden nicht findet und wieder zurück nach Hause kehrt. Ja. Und Rose natürlich dann halt quasi am Ende des Films.
Die gehen zurück nach Hause und sind in dem Wohnzimmer, aber in der Parallelwelt.
Ganz genau. Und so endet der Film.
Und ihre Tochter ist offensichtlich aber nicht ihre Tochter, sondern der Dämon ist da auch noch drin.
Das ist jetzt das, was du denken sollst. Dann hat aber irgendjemand anders, nämlich dieser Michael J. Bassett-Friend, den zweiten Film gemacht. Und im zweiten Film ist es nämlich so, dass es die Möglichkeit gibt, aus Silent Hill zu entkommen, aus dieser Parallelwelt zu entkommen. Das geht aber nur für eine Person. Und der Beginn, nicht im Beginn, aber halt im Laufe des zweiten Films findest du halt eben raus, dass Rose mit Harry durch so eine Art Spiegeltor sprechen kann und Sharon quasi wieder zurückbringt. Okay. Durch so eine Art Portal. Aha. Und Sharon quasi dann wieder in der normalen Welt ist, aber Rose noch in Silent Hill. Sharon und Christopher fliehen quasi ihr ganzes Leben lang vor Silent Hill. Und es geht dann darum...
Heißt die auch Sharon?
Nein, das ist nämlich genau der Punkt. Die nehmen immer verschiedene Namen an, weil sie nämlich flüchten. Sie sind nirgendwo wirklich lange, weil diese Silent Hill Goons von so einem Kult immer wieder so quasi Sharon zurück nach Silent Hill bringen wollen, damit halt eben Sharon und Alessa sich vereinen können und halt eben dieser Dämon, was auch immer, keine Ahnung, der Teufel.
Erstens, what the fuck? Zweitens, so verändert es aber nicht, weil am Ende vom ersten Spiel, wie gesagt, die ganze Version von Alessa, nachdem du den Dämon besiegt hast, gibt ihr ein Baby und Harry haut ab mit dem Baby und im dritten Teil ist es so, er hat dieses Baby großgezogen, das ist Heather und es ist quasi, eigentlich ist es auch wieder so ein ist wahrscheinlich so eine Split-Seele schon wieder von Alessa. Und ja, die ziehen viel um und die ziehen viel rum und so. Das ist aber nicht, weil dieser Kult existiert so in den Spielen nicht richtig. Sie wird halt aber ständig von Silent Hill gerufen oder angezogen. Ja. Und ihr Name ist Heather und sie ist der Hauptcharakter vom dritten Teil, also mit den kurzen Männern. Und irgendwann ist halt der Tag gekommen, sie ist 17 Jahre alt oder so und alles wird so seltsam und Silent Hill gewinnt und sie wird zurück dahin gezogen und sie muss sich dann halt durch. Ja. Oder mehr oder minder. Dann sie kommt nach Hause und Harry ist tot und danach begibt sie sich selber nach Silent Hill. Und die Idee ist aber, dass sie soll zurückkommen nach Silent Hill, weil sie die neue Mutter Gottes werden soll. Also Silent Hill 1 und 2 haben dieses Ding von Mädchen sollen Gott gebären. Ja. Sie sollen Mutter von Gott werden, diesem Gott, dieser Kult anbetet. Und die Kultlieder sind, glaube ich, immer Frauen, auch im dritten Teil.
Weil das ist halt irgendwie. Das ist halt das, was wir sprechen ja über den zweiten Film, wollen wir auch gar nicht weiter reden, aber das halt.
Muss man an der Stelle nicht. Muss man an der Stelle nicht.
Aber das ist halt, nein, das ergibt halt einfach,
dass es darum geht. Mein Problem mit dem Film.
Ja.
Darf ich reinspringen?
Ja, hau rein.
Hau raus. Also, ich habe den Film geguckt vorgestern. Und ich gucke den so und denke die ganze Zeit, das ist echt gut und ich habe echt Spaß. War ich zu streng? War ich zu snobistisch? War ich zu sehr ein Arsch? Und der Film ist eigentlich voll gut. Und dann, genau in der Mitte des Films, nach einer Stunde, betritt sie diese scheiß Kirche. Und von da an wollte ich einfach nur noch, dass der Film vorbei ist. Und da ist mir eingefallen, das habe ich alles schon mal durchgemacht. Ich habe den Film damals im Kino gesehen, bin rausgegangen und dachte, was für ein Kackfilm. Ein Jahr später habe ich ihn mir nochmal angeguckt und dachte die ganze Zeit, ich habe echt Spaß, das ist echt gut. War ich etwa zu voreilig? Und in der Mitte des Films geht sie in die Kirche und ich denke, was für eine Scheiße. Ja. Das ist mir alles vor ein paar Jahren schon mal passiert. Und mein Problem ist, jetzt habe ich leider so viel gelernt über Centralia und so Shit und es war alles mega spannend. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, da war eine Vision von so einer coolen Story, die auf Centralia basiert und einerseits das Videospiel, und er hat einfach versucht, beides zusammen zu clashen. Ich habe keine Ahnung. Aber die erste Stunde ist so cool, weil was du auch gerade schon sagtest, das, was Silent Hill nicht ausmacht, ist die Story, sondern die Musik. Also nicht nur die Musik, sondern auch die Soundeffekte. Das war, ich war klein und dumm und naiv, als ich das Spiel damals mit meinem älteren Bruder gespielt habe und ich habe permanent Angst gehabt vor diesen ganzen fucking Sounds. Und er immer, Leonie, das ist nur Musik. Ich so, das ist nicht nur Musik. Offensichtlich ist da irgendwo eine große Mördermaschine, die mich töten will. Oder irgendwelche Monster, die stöhnen. Ich so, nein, das ist Musik. Und ich habe mich voll davon beeinflussen lassen. Das hat mir so Angst gemacht. Die Musik, die Ästhetik, dieses ganze Straßen und Wände, die aus Chainlink bestehen. Alles ist rostig, alles ist rot, alles ist dunkel, es ist mega geil und auch voll originell. Also wirklich neu und anders und es war total geil. Und die Monster und die Atmosphäre, die das alles kreiert, das ist, was Silent Hill geil macht, weil du bist da, du bist dieser Typ, du suchst deine Tochter, du persönlich, dir ist das egal, okay, ich renne hinterm kleinen Mädchen her. Aber was du eigentlich machst, du hast diese Stadt, die leer ist und im Gegensatz zum Film auch keine Geisterstadt ist. Das ist einfach eine leere Stadt. Die Bäume sind noch grün, die Gärten sind noch grün, die Häuser sehen völlig normal aus. Du gehst durch die Häuser durch, die sind dunkel, aber sie sehen aus, als wären die Leute gerade aufgestanden und gegangen. Und diese Stadt du hast diese Gebäude, die quasi deine Level sind, das Krankenhaus, die Schule, eine Mall, also ein Einkaufszentrum. In anderen Spielen gibt es Apartment Buildings und so ganzen Scheiß. Und das sind quasi die einzelnen Level. Und diese Stadt hält diese Level zusammen und du läufst die halt nacheinander ab. Und es ist immer dasselbe, du gehst rein in ein Gebäude, du findest eine Karte und dann musst du jeden verfickten Raum absuchen und jede Ecke gehen und findest halt Items, Health Drinks und so einen Scheiß und irgendwelche Hinweise und Rätsel, die du lösen musst. Und dann musst du Schlüssel finden, um irgendwelche Räume zu öffnen und pipapo. Und dann gibt es ab und zu immer einen Zwischenboss und am Ende das Ende vom Spiel. Und die Story und dein Quest ist halt nur so ein bisschen, was dich anleitet. Die Story kommt auch nur am Ende. Aber diese ganze Atmosphäre und diese Musik und das Monster und wie geil das aussieht und das ist, was Silent Hill ausmacht. Und die erste Stunde vom Film macht das wirklich gut. Wirklich. Aber dann kommt die zweite Hälfte. Problem Nummer eins. In diesem Film sind zu viele Menschen. Mhm. Im Spiel hast du 4 Charaktere und da hast du am Ende diesen komischen Kult, diese dämliche Olle, die irgendwie, also ich kann mich da auch nicht sagen, die diesen Kult leitet, diese Schwester von Dahlia, keine Ahnung. Dann, was mich auch im Film voll genervt hat, ist, und das zu dem Thema Parallelwelt und Sean Bean und Sergeant Gucci und so, der Zwang in dem Film aus Silent Hill einen echten Ort mit einem Charakter zu machen. Weil er redet immer darüber, oh, mein Vater hat hier einen Laden. Er fährt ja mit Sean Bean durch die Stadt und zeigt ihm, hier hatte mein Vater einen Laden, ja. Hier haben gute Leute gelebt, jetzt mussten die alle weg. Also das ist, dass man wirklich glaubt, das war eine Stadt und du lernst die Charaktere daraus kennen. Und es ist so, also es hat mir nicht gefallen, ich fand es aufgesetzt. Also dieser Zwang, daraus einen Ort zu machen. Weil wie gesagt, die Story und der Hintergrund und alles ist nie das, was spannend war, sondern das, was da passiert und wie cool es aussieht und wie es sich anfühlt und sowas, halt alles mega geil. Und wie gesagt, dieser ganze Kult und diese ganzen Leute, also diese letzte Stunde vom Film, habe ich immer gehofft, es hört auf, weil ich fand's einfach kacke. Aber selbst in der ersten Stunde, die gut war, weil es all diese Sachen gut transformiert hat, ich liebe die Szene, wie sie in dem Klo steht und zum ersten Mal und alles löst sich auf.
Oh, mit und dann diesen, kommt oh, diesen Schlüssel oder
ja,
diese
und dann, genau.
Aus dem Mund raus.
Genau, oh. und dann kommen diese Leute und sie schließt die Tür ab und auf einmal kommen die Sirenen und alles ändert sich und dann kommt dieses Vieh raus. Mega geil, also sieht geil aus. Und deswegen, worüber wir noch sprechen wollten, ganz am Anfang dieser Szene, die berühmte Anfangsszene, sie geht die Treppe runter und im Spiel ist es auch, Harry geht diese Treppe runter, das ist wirklich 1:1. Und er geht durch diesen Gang mit diesen Fixed-Camera-Punkten und dann kommt sie in diesen Hinterhof und findet diese Leiche und wird plötzlich von diesen Monstern angegriffen. Ja. Und das ist 1:1 aus dem Spiel und das ist wirklich großartig. Aber obwohl ich die erste Stunde so gut finde, die Tatsache, dass, und das ist ein großer Kritikpunkt an dem Film, da sind Monster, die gehören nicht in, die sind nicht aus dem ersten Teil. Und teilweise auch aus dem zweiten Teil. Und das macht einfach keinen Sinn für die Art, wie die Story dieser Spiele sind. Und dass er auch den Soundtrack aus allen Spielen benutzt. Es fühlt sich ganz oft so an, als ob da Sachen reingeschmissen wurden, um zu sagen, ey Silent Hill Fans, hier ist dieses Zeug. Auch Sachen, die manchmal keinen Sinn machen. Und vielleicht auch Leute, die Spieler nicht kennen, gar nicht verstehen würden. Wie zum Beispiel am Ende diese Krankenschwester. Mhm. Mein Lieblingscharakter im ersten Teil. Kommt kurz am Ende in diesem Film vor. Macht keinen Sinn. Wenn du das Spiel nicht gespielt hast, verstehst du nicht, was die da macht. Was sie da soll.
Ja.
Also nicht so richtig.
Du meinst jetzt die Krankenschwester, die mit den Augen.
Die hat so eine rote Jacke an. Die ist so blond. Und das war die Krankenschwester. Also im Film.
Die Krankenschwester von Alessa?
Von Alessa.
Oder meinst du jetzt die Bubble Nurses?
Nee. Die Krankenschwester
von
Alessa. Ja, weiß ich dann. Ja. Genau. Und im Film ist es so, sie guckt so durch diesen Umhang und deswegen werden ihr wohl die Augen rausgebrannt oder so. Und dann sitzt sie weinend halt für immer mit der verbrannten Alessa unten in der Hölle rum, keine Ahnung. Das ist ein großer Charakter in dem Spiel tatsächlich und auch mein Lieblingscharakter. Im Film ist sie so da reingeworfen. Mhm. Es fühlt sich alles ein bisschen an, um in der ersten Stunde die Silent Hill Fans mit Fanservice in den Film zu ziehen. Und dann kommt die zweite Hälfte, die sich völlig losgelöst anfühlt. Und jetzt, wo ich alles gehört habe, was du erzählt hast, offensichtlich auch eine andere Story ist, inspiriert von dieser Stadt und dieser Story und mit diesem Dämonenkult, mit diesem Mutterding. Also es fühlt sich an wie zwei ganz getrennte Sachen, weil ich wirklich immer in dem Moment, wo sie in die Kirche geht, denke, der gute Teil vom Film ist vorbei. Jetzt kommt die Scheiße. Und jetzt wünsche ich einfach, der Film würde endlich enden. Oh mein Gott. Ja, und das, also die Monster, das Monsterdesign hat ja eine große Bedeutung. Also du hast einmal die zwei großen Probleme. Du hast einmal dieses Vieh, das wie in einer Zwangsjacke in seiner Haut gefangen scheint und in dem Film auf Sybil zuläuft und so Säure spuckt und das ist, wenn Sybil ihren Helm abnimmt. Ja. Auch so ein bisschen dieser Switch, dass der Charakter einen Grund hat, sich den Helm abzuziehen und du siehst Sybil, wie sie aussieht, bla bla. Das ist ein Monster aus dem zweiten Teil. Und natürlich die ganz, ganz große Kritik, dass Pyrian so ein scheiß Film ist. Also Pyramid Head ist ja ein sehr berühmtes Monster für diese Spieler. Mein Bruder und ich nennen ihn liebevoll Pyri. Mhm. Der ist in diesem Film, weil er ikonisch ist für die Serie, wahrscheinlich in der Hoffnung, die Fans finden das geil. Und ich glaube, es gibt Fans, die sagen, oh geil, Pyri ist in einem Film. Mhm. Und dann gibt es Leute wie ich, die sagen, wieso ist Pyri in diesem Film? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil Pyri ist aus dem zweiten Teil. Der zweite Teil ist ein alleinstehendes Spiel. Und da spielst du James Sutherland, der mehr oder minder nach Silent Hill kommt. Du bist erst gar nicht in Silent Hill, sondern im Vorort und kommst dann später nach Silent Hill. James ist da, um seine Frau zu suchen, die aber eigentlich tot ist. Und er hat einen Brief bekommen, wo drin steht, ey James, ich warte in Silent Hill auf dich. Und er so, du bist tot, du bist schon was. Und fängt dann nach Silent Hill. So wie ich das verstanden habe, ist er halt in Silent Hill. Und weil Silent Hill von diesen Mächten, die Alessa ja auch innewohnen, so ein Ort ist, der halt verstört und twistet ist und andere Bilder annehmen kann. Weil Alessa und dieses ganze Ding in diesem Spiel nicht vorkommen und auch nicht wichtig sind, aber trotzdem alles so Silent Hillig ist, ist, weil das alles eine Repräsentation ist von James und seinen verdrängten Erinnerungen und seinen unterdrückten Schuldgefühlen. Und alle Monster da repräsentieren das. Und alles, was passiert und alle Charaktere, die er trifft, repräsentieren das so ein bisschen. Die stehen auch für ein paar der Todsünden und James gehört dazu. Und Pyri ist in dem Spiel der große Endboss. Du triffst den immer wieder in dem Spiel. Und der ist der Scharfsrichter, wird er da genannt. Und der steht für James seine Schuldgefühle. Und verfolgt ihn halt, weil er quasi der Richter sein soll für James seine Schuld. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass Pyramid Head in irgendeinem Szenario außerhalb von Teil 2 existiert.
Ja.
Und er ist offensichtlich nur in diesem Spiel als Fanservice. Und das mögen Leute geil finden. Aber für Leute, die wirklich tief sind in diesem Silent Hill Ding, es ist einfach eine billige Masche, um Leute reinzuziehen. Und das nervt mich.
Ich hasse es.
Das finde ich anstrengend. Das ist,
ja.
Und der, ich finde die erste Stunde geil. Ich finde, visuell ist der mega geil umgesetzt. Das ist jetzt wirklich cool. Und die Orte, die so drin sind, abgesehen davon, das ist so eine verfallene Geisterstadt und es ist so ein bisschen eine andere Interpretation von Silent Hill. Aber das sind meine großen Probleme. Die erste Stunde ist wirklich gut, obwohl sie viel von diesem Fanservice hat, um mich offensichtlich reinzulernen, um mich da so zu trappen in diesem Film. Hm. Und dann kommt die zweite Hälfte, die ich kacke finde. Mit diesem komischen Kult und diesen Leuten. Und, du bist alleine in dieser Horrorstadt. Überall sind Monster. Interessanterweise, du triffst ab und zu Charaktere, aber die reden kurz mit dir und dann gehen die immer weg und Harry immer so, warte, bleib stehen. Aber die hauen einfach ab.
Ja.
Und im Film rennt Rose vor allen Leuten weg, die sie trifft, was ich sehr interessant finde. Und im Spiel ist es genau andersrum. Aber du bist halt alleine, die ganze Stadt ist leer, da sind überall das Monster. Und dieser Film macht halt voll den Shift in dem Moment, wo sie auf einmal 200 Leute trifft.
Ach, da sind die alle, deswegen ist ja niemand.
Du spürst echt den Shift in diesem ganzen, in dem Moment, wo all diese Leute auftauchen. Und auf einmal kriegst du Rückblenden, du kriegst Exhibition, schlechte. Es gibt in dem Film diesen Colin, also diesen Hausmeister, der Alyssa angreift, belästigt, wir sollen uns unseren Teil denken. Und Rose findet ihn in dem noch normalen Silent Hill als so eine grotesk zusammengeschnürte Leiche auf dem Klo und so. Dann hört sie die Sirenen, da passiert noch was, aber dann hört sie die Sirenen und die Welt ändert sich und es ist diese mega geile Szene, wie alles so nach oben fliegt und diese ganze Chainlink-Gitter-Scheiß kommt durch und voll geil. Und dann kommt dieses Vieh raus und sie kriecht auf sie zu und sie rennt weg und ist voll eklig und voll furchtbar. Und das ist ein Monster, das ist nicht aus dem Spiel, aber es macht Sinn in einem Film. Und das ist, was es gut macht. Weil es ist, wir verstehen die Verbindung, wir verstehen, dass es in den Film gehört, es ist ein Element wirklich nur aus dem Film und macht total Sinn. Und das macht es gut. Und deswegen finde ich dieses Colin-Vieh, also das Hausmeister-Vieh, total geil, aber halt Pyri wird reingesetzt und macht überhaupt keinen Sinn.
Ja.
Weißt du, und wirkt halt wie billiger Fanservice und das sind die Sachen, die mich am Film stören. Ich bin einfach ein zu großer Fan, um mich von billigen Tricks einlullen zu lassen. Ich sitze nicht und denke, oh geil, der Soundtrack. Oh geil, Büring. Ja, was für ein Feier. Ich bin so froh, dass ich das bekommen habe. Danke, Monsieur Gross.
Also, aus einem anderen Blickwinkel muss ich ja dazu sagen, ich habe ja die Spiele nicht gespielt, ich habe ja nur den Film geguckt und das erste Mal vor, ach, mittlerweile 6, 7, 8 Jahren oder so. Und habe ihn dann ja nochmal geguckt und ich muss ganz, ganz ehrlich zugeben, es fiel mir sehr, sehr schwer, dem Film, also nicht zu folgen, das hat geklappt, aber es fiel mir schwer, die Kraft aufzubringen, mich damit auseinanderzusetzen. Also für mich war der Film sehr anstrengend.
Auch die erste Hälfte, wenn gar nicht viel passiert, wo sie nur Umwelt oder Monster sind?
Okay. Ja, vielleicht bin ich da einfach auch komisch. Vielleicht mag ich einfach nur gewisse Arten von Filmen sehr gerne, wobei eigentlich, nein, eigentlich ist das auch nicht so der Fall. Aber es war so, dass ich dann halt einfach den Film angefangen zu gucken, dann habe ich aufgehört, dann habe ich ihn wieder angefangen zu gucken, dann bin ich eingeschlafen und so weiter und so fort. Ich habe ihn dann nochmal im Ganzen geguckt und habe auch da wieder festgestellt, das ist echt wichtig, dass man so einen Film im Ganzen durchguckt. Aber was mir halt aufgefallen ist, mir ist nichts wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich habe da so ein paar persönliche Probleme mit, wie beispielsweise der Charakter von Sybil, die ja auch in The Walking Dead, glaube ich, gespielt hat. Und,
ich fand die ganz toll. Aber nicht weiter.
Das, ja, nee.
Okay.
Nee. Also normalerweise habe ich nicht das Problem damit, wenn Charaktere aus anderen Filmen oder anderen Serien in Filmen spielen. Also ich kann das relativ gut, also ich kann mich davon abgrenzen. Aber gerade wenn das Leute sind, die in Serien mitgespielt haben, dann ist es für mich ganz schwer. Also bei Sybil war es beispielsweise der Fall, ich mochte die in Walking Dead schon nicht.
Achso, ja gut, und das ist dann natürlich schwierig.
Ich habe keine Beziehung zu ihr aufbauen können. Rose fand ich persönlich als Charakter einfach nur nervig.
Ja.
Ihre Reaktion war total nachvollziehbar. Wäre ich in der Situation gewesen, ich wäre genauso hysterisch gewesen. Aber es war anstrengend. Es war anstrengend und es hat einfach keinen Spaß gemacht, ihr zuzugucken.
Okay.
Weder auf eine Art und Weise, dass ich sage, es macht mir Spaß zu sehen, wie sie leidet, noch es macht mir Spaß zu sehen, wie sie gewinnt oder was auch immer. Das Gleiche war dann eben, was du vorher auch schon gesagt hast, ne, diese Storyline mit Officer Gucci und Christopher, die einen komplett aus der ganzen Situation rausgerissen hat. Also mich auch. Die Immersion war halt gar nicht mehr da. Sie hat plötzlich, okay, du bist plötzlich Tageslicht und da ist Silent Hill.
Und die schlechteste Art, dieses Problem zu lösen.
Und diese Infodumps, die dann halt da gekommen sind, wo du gedacht hast, es ergibt keinen Sinn, was du mir hier gerade erzählst. Und die Frage auch, so ein Infodump, wann kommt der? In welchem Zeitpunkt kommt der? Und der Infodump, oder die Infodumps, die von Gucci ausgeschissen wurden, im Grunde genommen, waren noch nicht mal wirklich zeitgleich zu relevanten Situationen im parallel anderswältigen Silent Hill von Rose. Sondern nicht mal das hat wirklich Sinn ergeben. Dann diese Geschichte mit Christopher, wie er dann zu diesen Nonnen gegangen ist, und das fand ich sowieso dämlich.
Ja.
Das hat mich rausgerissen. Und ich habe auch ein persönliches Problem mit Kim Rhodes, den ich als Schauspieler total toll finde, der aber einfach bei Sons of Anarchy mitgespielt hat, was eine Serie ist, die ich wirklich religiös verfolgt habe. Auch obwohl das halt eben war, nachdem sie schon längst abgedreht gewesen ist. Aber ich fand die halt super toll, die Serie. Und ich mochte den Charakter von ihm halt auch in der Serie. Das war nochmal ein Problem für mich. Das sind so persönliche Sachen für mich, die nichts mit der Qualität des Films zu tun haben. Also zumindest halt meine persönlichen Empathien oder Sympathien für Charaktere und so weiter und so fort. Aber das hat es für mich halt eben schwierig gemacht, viele andere Sachen im Film gut zu finden.
Aber das finde ich spannend, weil man da ganz deutlich merkt, mein Fokus ist offensichtlich, wenn ich gar nicht darüber nachdenke, ob ich Rose mag oder nicht, weil ich komplett fokussiert bin auf die Stadt und halt alles, also das, was Silent Hill ausmacht in den Spielen und in allem, halt so, sind eben nicht die Story und nicht die Charaktere, sondern eigentlich halt die Stadt, die Atmosphäre, alles, was da passiert, und sich in dieser Spielewelt zu immersieren. Das ist echt interessant.
Also man sagt ja immer, Perspektiven sind. Man sagt ja immer, dass du dich identifizieren musst bis zu einem gewissen Grad mit den Charakteren. Und ich habe das Problem, dass ich das halt kaum mache. Ich identifiziere mich kaum mit Hauptcharakteren von Filmen. Und ich mag die auch in der Regel nicht. Die sind mir halt echt oftmals einfach egal.
Ich bin so jemand, ich habe immer extreme emotionale, schon nicht mehr normale Attachments zu Nebencharakteren, zu den unwichtigsten Randcharakteren, die 5 Sekunden auftauchen und die Hauptcharaktere finde ich alles scheiße.
Komm zurück, ich liebe dich!
Genau.
Wo ist deine Screentime?
Hallo!
Aber das sind, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Für andere Leute ist das vielleicht anders. Ich finde, dass
das, was du gesagt hast, dass dieser Fanservice besteht. Meine erste
Stunde nicht nur des auf Films, eine gute Art, sondern auf eine billige Art.
Es wird halt als Adaption vom Game gesehen. Also das ist auch die Intention, mit denen Christoph Gans halt eben einfach in diese Situation reingegangen ist.
100%. Er hat ja auch vieles sehr gut gemacht.
Ja, aber das sollte also, aber nicht
so in your face und dann kippt das alles in der Mitte des Films.
Der Film sollte aber nicht eine Adaption des Games sein. Der Film sollte in der Lage sein, als eigenständige Produktion zu stehen, angelehnt sein an, das, an das Game.
Also ist schon das ist schwierig, halt du nicht. Hast ja in dem Moment, wo du sowas machst, schon eine Zielgruppe. Du hast ja schon eine Audience und der musst du ja dann irgendwie gerecht werden. Du kannst nicht sagen, ich mache einen Film zum Spiel und ich nenne das genauso. Und da bist du schon drin in deinem Käfig, glaube ich.
Auf jeden Fall. Natürlich.
Der einzige Grund, warum ich mich so aufrege, ist ja, weil der Film so gut aufgenommen wird und so gute Kritiken kriegt.
Nein,
und
überhaupt nicht.
Und ich immer hier sitze und denke, wieso?
Hast du eine gute Kritik
für Silent Hill gelesen? Und das ist ja so unfair. Silent Hill gilt als die beste Videospielverfilmung aller Zeiten und das nur, weil alle anderen Videospielverfilmungen vor Silent Hill noch schlechter waren.
Und danach, also entschuldige bitte.
Ja, aber nur weil das das beste ja. Stück Müll auf einem Haufen Müll ist, ja. Heißt es ja nicht, dass das ein gute Nicht-Müll ist.
aber Silent Hill gilt als die beste,
ja.
Echt nicht Resident Evil?
Nein, oh, die werden die mit hier Franka Potente ja, oder wie heißt, ja, die werden richtig gehasst.
Echt? Ja, ich dachte, das sind so...
Nee, ja, ich finde die Leute richtig scheiße.
Ich dachte, das wären die besten. Naja, aber nicht toppt den Far Cry-Film von Uwe Boll mit mit Tim Curry, hätte ich beinahe gesagt. Nee, deutsche Tim Curry, wie heißt er denn jetzt? Til Schweiger, eine Hauptrolle. Oder Postel.
Hervorragend. Also auf Google hat er 89%
gesagt. Ach, um Gottes Willen. Ich glaube dir das, aber.
Jedes Mal, warum?
Nee. Weil der Film nicht schlecht ist. Der Film ist nicht schlecht an sich, er ist echt nicht schlecht gemacht. Und das ist ja das Problem. Schlimm. Nein, auch die ist nicht schlecht gemacht. Die Story ist völlig für den Arsch. Ja. Also wir sind jetzt mal so ehrlich und sagen es halt einfach, die Story ist für den Arsch, weil es ist meiner Meinung nach bei Remakes und auch bei Prequels und Sequels und auch bei Adaptionen von Büchern, und das ist nicht nur Games und Filme, sondern auch Bücher und Film und andersrum auch Filme und Games, es ist immer unglaublich wichtig, dass sich die Macher halt einfach intensiv mit dem Source Material auseinandersetzen. Offensichtlich hat Christoph Gans das gemacht, angeblich, denn er hat insgesamt fast 5 Jahre um die Rechte gekämpft, diesen Film machen zu dürfen. Das Ding an der ganzen Geschichte ist, dass es ein Unterschied ist, dass das Source Material zu kennen und es ist ein Unterschied ist, zu verstehen.
Ja, genau. Und wie du es verstehst. Ja, weil jeder nimmt Sachen anders auf. Ich glaube, das ist das große Problem, weil ich höre ganz oft, oh, er ist ein Fan von dem Spiel. Also nicht jetzt nur auf Silent Hill bezogen, auch bei anderen Sachen höre ich oft, ja, aber der Macher ist so ein großer Fan von Star Wars oder Herr der Ringe oder whatever. Ich so, hilft das wirklich? Denn das sagt mir nichts darüber, was seine Perspektive ist auf das ganze Ding. Und sein Verständnis,
natürlich,
seine Interpretation davon. Und das macht den Unterschied.
Ja. Ganz ehrlich, die Story an sich aus dem Film, also sie ergibt Sinn, es ist plausibel, mehr oder weniger. Sie ist auch angelehnt an das, was halt eben im Spiel passiert, anscheinend, scheinbar. Aber sie ist nicht sonderlich gut, weil sie einfach Plotholes hat. Und die sind halt so groß, dass du halt reinfällst. Weißt du? Plotholes so groß wie die Erdlöcher in Centralia.
Richtig.
So. Charaktere, die ich persönlich nicht lieben kann. Aber auch das ist eine Sache, ne? Und ein Ende, was halt keinen Sinn ergibt, wenn man halt eben das Sequel mit in Betracht zieht. Gut, da kann jetzt natürlich Christoph Gans nichts dafür und das ist auch völlig okay oder sowas. Aber alles in allem halt. Die Frage, die sich mir stellt, ist halt wirklich, ist das Source-Material nicht verstanden worden? Oder ist es wirklich, wie du schon sagst, seine eigene Vision des Spiels? Denn er ist ja quote-unquote Fan des Ganzen. Und die nächste Frage ist halt einfach auch, wird vielleicht betrachtet als die beste Adaption von einem Videospiel. Es ist nicht die einzige, aber es ist, würde ich jetzt mal behaupten, diejenige, die am bekanntesten ist und diejenige, die auch am nächsten am Spiel ist. Und man kann sagen, was man möchte, kameratechnisch und regietechnisch, ist es schon eigentlich ganz cool.
Ja. Aber noch ein Punkt, Geld.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist Kapitalismus. Das Ding hat viel Geld gekostet und sollte Geld wieder reinbringen. Also das glaube ich deswegen dieser billige Fanservice.
Ja.
Damit die Leute Geld dafür bezahlen.
Ja, natürlich.
So, und das ist, was mich nervt, weil es so offensichtlich ist. Und ich mir denke, aber Gott sei Dank gucke ich den auf YouTube und ich habe Amazon Prime.
Aber das hast du Prime immer. Das hast du immer.
Ja, genau. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da habe ich ein Riesenproblem eher mit. Der Gedanke verstört mich, dass wir nie die reine Version von irgendwas kriegen, weil Real-World-Kapitalismus und Konvention reinspielen, finde ich. Wenn du sagst, die schreiben ein Skript über einen Film, der vielleicht hätte gut sein können oder besser funktioniert hätte und irgend so ein Management-Arschloch sagt, hier fehlen Männer.
Ja, so, aber das hast du in jedem Skript.
Ja, das ist richtig, aber das ist ja mein Problem. Das ist ein sehr deprimierender Gedanke für mich.
Ja, aber das ist aber nicht immer so. Es gibt ja auch Filme, die wirklich echt ein super gutes Skript haben, die sich durchsetzen.
Wäre Silent Hill ein Indie-Film, wäre das, glaube ich, fantastisch.
Könnte man auf jeden Fall ganz anders mit umgehen.
Dass das ganz großartig. Und ich glaube, das käme näher an das Spiel, weil das Spiel so ganz viel von der Atmosphäre und dem Charme liegt in seiner Quirkiness und in seiner Eigenart. Auch davon, dass es halt so ein wahnsinnig altes und technisch begrenztes Spiel war.
Ja, ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, eine gute Verfilmung eines Videogames mit ordentlich Budget zu machen und auch nicht, wenn da ein Studio hintersteht, was sagt, wir brauchen aber mindestens 7 Penisse in diesem Film. Und das an 7 Personen, ja, nicht an einer. Das will ich hier ganz, ne?
Das wäre interessant, sein.
Jedenfalls, es ist möglich, es ist hundertprozentig möglich. Klar, vielleicht ist er einfach an seine Grenzen gestoßen. Ja, wir wissen es nicht. So. Mhm. Wir wissen es nicht, wir sehen das Endprodukt und nur das können wir halt auch bewerten. Oder was heißt bewerten, aber das können wir uns halt anschauen und das können wir halt eben betrachten. Aber grundsätzlich finde ich super interessant, wie extrem eigenständig, beziehungsweise wie extrem besonders Silent Hill der Film ist. Gerade weil es halt bis dato immer so gewesen ist, dass du ein Spiel hast und dieses Spiel basiert halt eben auf einem Horrorfilm. Beziehungsweise noch nicht mal das, sondern vielmehr, dass du Horrorgames hast und diese Horrorgames entlehnen Dinge aus Horrorfilmen. So, und jetzt stoppt mich einer, wenn ich falsch liege, aber gerade in den 90ern oder sowas, es gab ja auch vor Resident Evil gab es ja Horrorfilme und vor Silent Hill Horrorgames.
Ja. Ne? Kann ich dir nicht beantworten, leider.
Doch.
Oh,
weiß ich tatsächlich. Ich hab ja was gelesen. Kannst du.
Ja.
Ganz spannende Geschichte, diese 8-Bit-Games zum Beispiel. Diese Atari-Games, die sich halt eben auf, keine Ahnung, Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street und so Scheiß stützen. Ne? Oder auch Alone in the Dark, glaube ich, irgendwie auch so um den Dreh. Also es ist ja nicht nur so, dass es Survival-Horror-Games gegeben hat, es gab ja auch noch andere. Und selbst solche Games wie Doom zum Beispiel, das ja... Weiß ich nicht, will ich jetzt nicht irgendwie Bösartigkeiten auf mich richten, aber ist es ein Horror-Game oder ist es ein Game mit Horror-Elementen? Da ist ja auch wieder so die Frage des Genre-Begriffes. Ich weiß es, in Games kenne ich mich da nicht so aus. Aber bis dahin war es halt eben so, dass Filme oder dass Games quasi Horror-Themen aus Filmen entlehnt haben. Es ist genauso wie die ersten Horror-Filme der 30er, 40er Jahre ja ihre Themen den Gothic-Novels entnommen haben, den Schauermärchen entnommen haben, also solche Sachen wie Bram Stoker's Dracula und Mary Shelley's Frankenstein etc. pp. Also es ist halt ein Wiederbenutzen von Themen in einem gewissen Genre, die uns beschäftigen im Horror ja ganz, ganz besonders. Und deswegen ist es ja in Silent Hill auch so, ja generell in Horrormedien, aber in Silent Hill ist es halt eben Mutterschaft, Vaterschaft und offensichtlich Trauma und Traumata und Trauma und Traumaverarbeitung ist natürlich immer ein riesengroßes Thema in Horrorfilmen. Du kannst sagen, dass Angst ein elementarer Teil von Horror ist, aber wenn du weiter hinausgehst, dann siehst du, das ist nicht Angst, das ist das Trauma, ne, vielmehr die Verarbeitung davon. Mhm. Und gerade bei Silent Hill ist es halt eben so, dass dieser Film ja auf dem Spiel basiert und das heißt ja, dass der Film ganz viel dem Spiel entlehnt entnimmt und sich daran anlehnt. Und das ist das, was ich halt persönlich an dem Film so spannend finde, weil ich habe mich gefragt, als ich reingegangen bin, um den Film zu gucken, sieht man das? Merkt man das?
Mhm.
Ist das eine Sache, die fühlbar ist, wenn du den Film guckst?
Mhm.
Und für mich war es so ein bisschen so, also ich fand, ja, visuell definitiv. Also, dass das angelehnt ist an ein Videospiel, gar nicht mal so sehr, also vielleicht einfach auch, weil selbst ich als Videogame-Laie, sage ich jetzt mal, tatsächlich ja auch Silent Hill schon mal gesehen habe.
Mhm.
Ich habe es ja nicht gespielt oder sowas, aber diese, du kennst das, du kennst dieses ikonisch, ne, dieser Nebel und dann diese Silhouette davor. Die Geschichte, also für mich persönlich war es ein bisschen so, dass ich habe halt gedacht, gut, die Story ist halt eher so, geht so. Ja, das war ja im Game wahrscheinlich dann auch der Fall. Deswegen ist es für mich super spannend, halt zu sehen, dass es nicht der Fall gewesen ist. Ne? Also, auch wenn die Geschichten sich ähneln, vielleicht, okay, dran rumgedoktert, vielleicht ein bisschen was rausgenommen, eine Franken-Story draus gemacht, einige und festgestellt, da passt irgendwas nicht in der Fähigkeit. Ja. Was ich cool finde, ist, dass du, was du halt sagtest, halt schon diese erste Stunde des Films, tatsächlich echt so ein paar Szenen hast, wo du wirklich siehst, dass es angelehnt ist an ein Videospiel. Ja. Das ist ja einmal, wie gesagt, diese Gassenszene, wo sie oder respektive er halt quasi durch diesen Hinterhof diese Gasse lang geht, dann mit den Rollstühlen, die auf dem Boden liegen, um die Ecke geht, in der Gasse, in dieser Ecke diese fixierten Kameras sind, wo du sie von oben siehst, ja, und sie dann weitergeht und dann halt eben Spiel sind es, glaube ich, verbrannte Kinder? Im Film?
Im Spiel, in der japanischen Version verbrannte Kinder und für den amerikanischen Markt hat man da so komische Biber draus gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob das heute
als klassische.
Ja, also ich weiß nicht, ob sie das rausgenommen und daraus Biber gemacht haben oder nur für den amerikanischen Markt. Ich habe nie eine andere Version gesehen, aber ich kenne diese Story von, sie haben die verbrannten Kinder lieber rausgenommen, weil das zu übel war.
Aber im Film sind es, glaube ich.
Sind so komische, kleine, verbrannte,
es war ein bisschen merkwürdig.
Verlaufende Wesen.
Und da hast du halt auch ganz dolle gesehen, dass das CGI halt
echt... Jo, das war nicht gut.
Das war richtig schlecht.
Das war nicht gut. Andere CGI-Sachen waren gut.
Aber es ist auch wirklich viel Practical Effects gewesen, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe. Mhm. Und ich liebe Practical Effects. Wenn sie gut gemacht sind, und meistens sind sie das, dann können sie echt erschreckend und angsteinflößend sein. Mhm. Also diese Szene ist halt 1:1 angelehnt aus dem Spiel. Und es gibt die Szene, wenn sie quasi... Sie hat gerade diesen Unfall und wacht wieder auf. Und sie stellt fest, ihre Tochter ist weg. Und sie ist bereits in Silent Hill. Dieser Aschennebel fällt und so weiter. Und dieser Ascheregen fällt und der Nebel ist da und keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Sie steht auf, läuft aus dem Auto raus und läuft die Straße runter. Und wir sehen quasi die Straße und wir sehen halt im Hintergrund die Stadt Silent Hill, beziehungsweise halt eben Nebelhintergrund. Und das Schild, das Stadtschild, die Kamera fährt auf das Schild zu, dran vorbei und dann siehst du Rose auf die Kamera zulaufen und die Kamera bewegt sich einmal von ihr, also einmal um sie herum quasi. Mhm. Also von, wir sehen sie frontal zu, sie bewegt sich links rum und dann sehen wir sie von hinten. Mhm. Und du siehst sie dann nach vorne laufen und die Kamera
bleibt aber auf dem Schild.
Die Kamera ist dann hinter ihr.
Ja.
Und sie läuft nach vorne und die Kamera zieht sich so ein bisschen zurück und du hast so diesen Vertigo-Effekt.
Ah, okay.
Mhm. Weißt du? Und bleibt dann stehen und sie bewegt sich weiter. Das fand ich so spannend, weil als ich das nochmal gesehen habe, das ist halt wie wirklich, wenn du aus so einer Cutscene rauskommst. Das ist meines Erachtens nach keine normale Kameraführung für so einen Film, weil das, entweder machst du direkt einen One-Shot draus, aber dann hättest du mehr Fokus auch auf die Umgebung gehabt. Weil es ja ein Exposition-Shot ist, weil sie ja in Silent Hill reinkommt. Du willst ja auch was zeigen, also worum geht's hier überhaupt. Du siehst aber nur sie und die Kamera fokussiert auf sie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte, weil es halt eben auf sie fokussiert ist. Storytechnisch ja auch und kameratechnisch ja auch. Und das ist auf der einen Seite natürlich dieses, Rose ist der Main-Charakter und darum geht es. Und daran hängen wir uns so ein bisschen auf. Und auf der anderen Seite ist es aber auch dieses super coole eigentlich, die filmische Darstellung dieser Cutscene. Und wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst mit, ich weiß gar nicht, ob es im echten, im Spiel überhaupt Cutscenes in dem Sinne hat es auch gegeben wahrscheinlich, ne?
Ja.
Aber
wenige, kurze, von geringer Qualität.
Genau. Und wenn du das jetzt halt vergleichst mit Cutscenes von Games, die halt eben neu rausgekommen sind, wo du gar nicht richtig wirklich merkst, dass du gerade dich aus einer Cutscene rausbewegst, dass das gerade eine Cutscene gewesen ist, so weißt du, ist halt krass. Und so ist es halt eben in Silent Hill. Und das sind halt so ein paar Sachen, die ich dann persönlich ziemlich cool fand, als ich den Film nochmal geguckt habe. Genauso wie halt zum Beispiel die Practical Effects, CGI und auch das Environment Design der gesamten Stadt und sowas. Klar, ist es nicht so wie Silent Hill im Game.
Nein. Aber das fand ich ja, das sind aber die Sachen, die ich ja gut fand.
Ja, genau.
Er hat ja gute Punkte, aber das Gesamtkonzept.
Nein, das Gesamtkonzept bezieht sich
betrügerisch.
Ja. Bist du bereit für Trivia und Fun Facts?
Oh, hast du
für mich? Ich hab noch ein paar.
Hau raus, Alter. Ich lerne von mir gerne.
Genau, also der erste war, das habe ich erzählt mit dem Skript. Ne? Mhm. Der zweite ist, das habe ich ja eben auch schon kurz erwähnt, Christoph Ganz hat insgesamt 5 Jahre an den Rechten zu Silent Hill. Hat darauf gewartet, die Rechte zu kriegen, weil Konami mal gesagt hat, machen wir nicht. Wollen wir nicht. Er ist halt der super übergroße Fan von Silent Hill und rechne mal zurück. Also 2006 der Film rausgekommen. 2001 hat der Pakt der Wölfe gemacht. Da liegen quasi ja auch 5-6 Jahre zwischen. Also hat er wahrscheinlich...
1999 ist der Film rausgekommen?
Nein, 2006.
Nein, das Spiel.
Das Spiel, 99.
Alter.
Er hat halt gewisse Szenen aus dem Spiel selbst nachgedreht, aus seinem eigenen Budget, und hat die halt an die Entwickler geschickt und hat halt auch eben Interviews mit ihnen geführt und so weiter und so fort, und hat dann quasi nach fünf Jahren, ich weiß nicht, ich würde es nicht Battle nennen, aber nur nach 5 Jahren drauf pushen und so weiter und so fort, hat er nicht die Rechte gekriegt und hat angefangen, den Film machen zu können. Also, wie gesagt, Fan hin und her, klar ist immer die Frage, wie ist deine Vision, wie siehst du das Spiel, den Film, was auch immer. Aber da steht schon echt ganz schön, der wollte ja, das halt, der
ich sehe die Devotion.
Sachen, die ich noch cool fand, zum Beispiel war, dass viele von den Monstern von Tänzern gespielt worden sind. Also das ist größtenteils...
Die Krankenschwestern sind Valentinas, ne? Ganz das, genau. Das wusste ich auch. Das fand ich auch cool.
Das fand ich richtig faszinierend, weil ich finde, dass das echt nochmal einen Unterschied macht. Und beispielsweise das Gleiche haben sie zum Beispiel auch gemacht bei Dog Soldiers. Den Film haben wir nicht geguckt. Mhm. Okay, müssen wir noch machen.
Alright.
Das ist ein Werwolf-Film. Das ist einer der besten, wenn nicht der beste Werwolf-Film der Welt. Es ist von dem gleichen Regisseur wie The Descent.
Okay.
Und da zum Beispiel sind die Werwölfe auch von Tänzern gespielt, also Tänzern auf Stelzen. Und du siehst das und du merkst das. Und das ist eine ganz andere Art von Bewegung und das macht halt viel aus.
Ja, hätte der Film da mehr von gehabt und da mehr drauf gesetzt. Weil zum Beispiel auch dieses Zwangsjacken-Hautmonster am Anfang, das siehst du einmal und dann viele Monster sind in dem Spiel eigentlich nicht. Das sind die Krankenschwestern, das ist eine Kotzi-Monster, da ist Pyri, der da nicht hingehört, und der ist der Hausmeister.
Ja.
Da könnte mehr sein.
Ja, auf jeden Fall.
Würde ich wirklich gut werden.
Zu den Krankenschwestern, was ich auch noch ganz spannend fand, diese Szene, wo die aufwachen, ne, die sind ja in so einem Pulk zusammen, dann bewegen die sich ja. Die ist quasi vorwärts aufgenommen, die haben sich aber rückwärts bewegt und dann haben sie das Ganze zurückgespult, umgedreht und vorwärts abgespielt. Nee, rückwärts abgespielt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist wie wenn ich jetzt auf dich zugehe, aber ich gehe rückwärts. Und dann nimmst du mich auf und dann spielst du es vorwärts ab.
Ja.
Glaube ich. Und du weißt, was ich meine. Mhm. Haben sie in Evil Dead zum Beispiel, haben sie das auch gemacht.
Das finde ich auf jeden Fall geil
super aus. Krass, finde ich super cool, solche Sachen. Wenn die einen Film machen. Parallel zu anderen Games und Filmen fand ich auch noch ganz spannend. Hast du Der Nebel gesehen von Stephen King? Gibt einen Film und gibt eine Serie auf Netflix.
Gibt es eine Szene, wo die in so einem Supermarkt sind?
Yep.
Okay, die Szene mit dem Supermarkt habe ich gesehen. So, vielleicht mal nachts auf ProSieben. Mehr weiß ich nicht.
Total cool. Also der Film ist eigentlich auch echt nicht schlecht. Da hast du halt eben auch diese Nebelwanden und dann kommt so ein Tentakel raus. Und das ist ein bisschen Lovecrafty. Das ist ziemlich cool. Okay. Und da habe ich wieder festgestellt, wie unglaublich cool ich diesen Nebel als Effekt finde und als Mittel zur Motivation auch so ein bisschen, als Mittel, um die Story auch einzudämmen, wie du ja schon gesagt hast. Oder halt auch als Mittel, um halt nicht alles zeigen zu müssen, weil du nicht rendern kannst und so.
Finde
ich schon ganz cool.
Fucking creepy.
Ansonsten, wie gesagt, diese Asche fällt ja vom Himmel. Das finde ich halt auch ganz cool. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sie in Schindlers Liste mit aufnehmen. Das ist ein Film, den ich glaube ich auch echt nicht gucken muss.
An dem Punkt Trivia im Spiel, das ist Schnee. Das schneit einfach in dieser Stadt.
Es ist Sommer nämlich ist. Im Film definitiv Asche.
Definitiv Asche. Und jetzt, wo ich weiß, dass es von dieser Stadt inspiriert wurde, macht das auch Sinn.
Ja. Ansonsten, Filme, die das Ganze inspiriert haben, sind natürlich Werke von David Cronenberg, Body Horror.
Klar.
Wobei, da weiß ich jetzt nicht genau, ob sich das jetzt nur aufs Spiel bezieht oder ob sich das auf den Film bezieht oder sowas, aber das sieht man halt eben auch, diese ganzen Monster oder sowas. Was auch echt immer wieder hochkommt, sind Mutterschaft oder Vater oder generell Elternschaft in Filmen. Dazu ganz interessant, Eraserhead, hast du den gesehen? Oh, wir müssen auch unbedingt gucken.
Ist das was mit den Nägeln?
Nein.
Achso, du hast mir letztens so ein grauenvolles Bild geschickt von irgendeinem Mann mit Nägeln im Kopf.
Das war Pinhead, das ist was anderes.
Oh, okay.
Pinhead gucken wir uns an, wenn wir über Clive Barkers Undying sprechen, falls wir das überhaupt jeweils tun. Das ist ein schöner Film, da gucken wir uns Hellraiser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 an.
Du siehst Ausdruck, als ob ich keinen Spaß habe.
Nein, wirst du auch nicht, du wirst es hassen. Mich jetzt.
Oh, okay.
Und dann gucken wir uns die Neuverfilmung an, wenn die irgendwann ins Kino kommen.
Alright.
Und wir wieder raus dürfen.
Oh.
Jedenfalls Eraserhead von David Lynch. Ist einer seiner ersten Filme, Kunstfilm, schwarz-weiß.
David Lynch, oh nein.
Ja, richtig. Und da geht es halt eben auch um
Elternschaft. Ob ich das überlebe.
Und der Typ, der Hauptcharakter, kriegt halt ein Kind und das ist halt deformiert und das sieht aus wie so E.T. nur ein klein. Eigentlich ist es voll süß. Aber es wird dann halt krank und stirbt und das ist super traurig und super abgefahren.
Ich freue mich jetzt schon so sehr. Ich kann es kaum mehr warten.
Ja. Aber davon abgesehen, also man merkt halt, finde ich schon dolle, dass Silent Hill halt auch viele Inspirationen aus dem Horrorgenre gezogen hat. Logisch, klar, natürlich, weil es ein Horrorgame ist, aber halt einfach atmosphärisch halt, ne?
Tja, ja, naja.
Tja, ja, naja.
Naja. Wie gesagt, die Serie hat sich ja selber nicht mit Ruhm bekleckert. Ab dem dritten Teil ist alles bergab gegangen.
Es war mal gut und jetzt ist es nur noch.
Jetzt ist es nur noch und sie haben aber auch einfach nicht aufgehört. Was lustig ist, weil das achte Spiel dann tatsächlich wieder gut ist. Dass sie überhaupt bis dahin Budget haben, finde ich beeindruckend.
Ja, aber man soll ja auch was läuft, nicht unbedingt wegschmeißen.
Na, was lief ja
never,
nicht.
Never change a running
system. Ja, aber es lief ja nicht.
Ja, aber es haben ja trotzdem Leute gekauft und gespielt.
Weil alle immer die Hoffnung hatten, vielleicht ist das nochmal gut. Da gab es wieder nur schlechte Kritiken.
Ganz genau.
Ganz eigenartig.
Wir warten ab. Wir warten darauf ab, ob es eine Neuverfilmung gibt, denn laut, ich glaube, Bloody Disgusting sagt Christoph Gans, unser Freund, dass er drüber nachdenkt, eventuell nochmal Silent Hill aufzusetzen oder einen weiteren Film.
Aber stopp, er will den ersten Film nochmal drehen?
Nein, er will einen weiteren Film drehen.
Okay.
Mit Silent Hill im Hintergrund und als in Silent Hill, mit Silent Hill und über Silent Hill.
Interessant.
Denn nur wo Silent Hill draufsteht, ist auch Silent Hill drin.
Das ist aber spannend.
Ja. Und auch, jetzt haben wir gar nicht über PT und über Silent Hills gesprochen, aber ich glaube, das müssen wir auch gar nicht.
Nee, existiert ja eh nicht.
Doch! In meinem Herzen!
In deinem Herzen.
Nein, wir warten ab, ob es eventuell eine neue Auflage von Silent Hills.
Also von beiden tatsächlich. Also von beiden. Es soll einen neuen Film und ein neues Spiel geben.
Ja, aber das sind aber alles nur Gerüchte. Aber
okay.
Angeblich.
Was gibt's immer beides? So macht man Geld. Einfach immer weiter und immer die Gerüchteküche.
Ja, aber vielleicht wird es ja gut. Guck dir Resident Evil Bison Hazard an.
Bison.
Ich fand das Spiel.
Das ist das Hillbilly-Spiel?
Ja.
Schlimm, super. Ey.
Das ist richtig, richtig
kein Fan.
Doch, übelster Fan. Ich habe es auch nie gespielt, ich habe nur zugeguckt, aber es reicht mir auch schon hin.
Dass das jemand in VR spielt, seid ihr Wahnsinn?
Das ist nicht ein VR.
Das ist ein VR-Spiel.
Ja, aber ich habe es ja nicht als VR gespielt.
Ja, aber es gibt das als es gibt Leute, die das. Die
ja, das
so
macht ja auch
Haus
nicht.
In VR gibt.
Das würde ich
Wahnsinn.
Nicht tun.
Das habe ich bei den auch bei den Zeiten.